Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und so ist es auch heute gewesen, beziehungsweise irgendwie auch nicht, denn auf euch wartet eine ganz besondere Sonderfolge anlässlich des bald stattfindenden Deutschen Computerspielpreises 2025. Mitte Mai, also jetzt zum Zeitpunkt dieser Anmoderation, in ein paar Wochen ist es soweit, dann lädt diese Giganto-Veranstaltung ein nach Berlin. Da werden ganz, ganz viele Menschen aus der Spielebranche und Umgebung hinreisen und dann entweder Platz nehmen an so Riesentischen und essen und trinken oder auch durchaus hin und wieder aufstehen und sagen, Mensch, vielen Dank, das bin ja wohl ich, der hier gerade gewonnen hat, denn es werden an dem Abend natürlich auch Preise verliehen. In 13 Kategorien, über 40 Nominierungen wurden ausgesprochen. Einige dieser Kategorien sind sogar verbunden schon direkt mit Preisgeldern, sobald man nominiert wurde. Bei anderen muss man tatsächlich auch erst gewinnen. Und das ist alles eine ganz große und aufregende Veranstaltung. Menschen machen sich schick, tragen Anzüge, Kleider und was auch immer. Und da dachte ich mir doch, hey, jetzt wo das ansteht, frage ich doch mal nach bei den Leuten, die nominiert wurden, wie die sich eigentlich so fühlen. Weil, und jetzt bleibt bei mir, man könnte ja erstmal meinen, was für eine komische Frage, alle werden sich freuen. Das ist ja klar. Aber all diese Studios, die nominiert worden sind, befinden sich ja in ihrer persönlichen Geschichte gerade an ganz unterschiedlichen Orten. Manche Studios wurden ausgezeichnet für fast schon ein Lebenswerk, andere für Projekte, die vielleicht auf dem kommerziellen Markt nie so wirklich erfolgreich waren. Jetzt trotzdem haben sie die Nominierung erhalten oder sie wurden nominiert für ihr Erstlingswerk und stehen noch ganz am Anfang ihrer Reise. Und dieses interessante Gemenge an unterschiedlichsten Stationen, wo sich diese Menschen jetzt befinden, die allesamt nominiert wurden, hat mich inspiriert zu sagen, komm, ich zieh mal los mit dem Mikrofon und wähle da mal ein paar Leute einfach aus und schreibe ihnen und frage, habt ihr nicht Lust mit mir zu sprechen? Und so entstand jetzt hier ein Potpourri aus kleineren Interviews und Gesprächen, 5 an der Zahl. Ich habe die auch, weil ich an euch denke und euer Wohl, mit Kapitelbildern versehen, sodass ihr auch direkt zu den einzelnen Gesprächen springen könnt, wenn euch etwas ganz besonders interessiert. Ansonsten kann ich euch auch nur empfehlen, von vorne bis hinten durchzuhören. Das sind alles ganz tolle Gespräche. Vor den einzelnen Unterhaltungen habe ich dann auch nochmal eine Mini-Moderation und stelle euch die einzelnen Personen nochmal genauer vor. Das mache ich nicht alles jetzt am Anfang, sondern wir portionieren uns das ganz schön. Und so entstand, um mich direkt auch einfach mal selbst zu loben, eine richtig tolle Folge, aus einer guten Idee heraus, die aber natürlich getragen wird von den Menschen, mit denen ich spreche. Und denen muss ich eigentlich vor allem danken, weil die wirklich allesamt mit einer Offenheit erzählt haben von den Situationen, in denen sie sich befinden, von den Plänen, die sie für die Zukunft haben und auch von den großen Herausforderungen, die sie in der Vergangenheit bestehen mussten. Ich habe das sehr genossen und bin auch sehr glücklich darüber, so unterschiedliche Stimmen gewonnen zu haben. Wie gesagt, wir haben wirklich Leute dabei vom Erstlingswerk bei der Prototypen-Kategorie bis hin zu, na, wie sagt man, alten Hasen, die schon lange mit dabei sind. Es war wirklich eine ganz große Freude. Und übrigens, 2 Anmerkungen, wenn ich mir die erlauben darf. Die erste ist, bei der Gelegenheit vielleicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, kann man noch abstimmen, keine Ahnung. Ich bin auch nominiert worden in der Kategorie Spieler oder Spielerin des Jahres. Das war eine riesengroße Überraschung. Die Nominierung hat mich wirklich völlig kalt erwischt. Ich habe damit nicht gerechnet und mich da auch selbst nicht eingereicht. Und dann, weiß gar nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Und dann kam diese Nachricht und dann habe ich mich richtig doll gefreut. Man kann oder konnte für mich abstimmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das jetzt noch möglich ist. Ich wollte nur noch mal davon erzählen und das festhalten. Das werde ich auch zum Anlass nehmen, selber anzureisen, mir einen Anzug zu kaufen und dann mal zu gucken, was da so passiert. Deswegen sagen auch einige Leute in diesen Gesprächen hier am Ende, yo, wir sehen uns in Berlin. Das meinen die dann. Genau, das ist die eine Anmerkung. Also das ist alles auch sehr aufregend dieses Jahr für mich persönlich. Und dann zum anderen, und das ist jetzt wirklich völlig egal, aber ich möchte es kurz loswerden. Ich habe diese geniale Idee gehabt, diese Anmoderation hier aufzunehmen, nachdem ich zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder mit Freunden auf dem Bolzplatz Fußball spielen war. Ich bin also komplett fertig, habe schon geduscht, sitze jetzt hier am Schreibtisch, es ist früher Abend, und ich habe viele Schrammen dazu gewonnen. Ich sehe gerade wieder eine neue, die ich bisher noch gar nicht entdeckt habe. Mir geht's auf eine Weise körperlich sehr gebrechlich, aber innerlich sprudel ich vor Glück. Und damit können wir wieder die Brücke zurückschlagen zu dieser Folge. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, all diese Stimmen hier zu begrüßen. Und möchte euch eigentlich jetzt nichts weiter wünschen als viel Spaß. Genießt das alles sehr. Und wenn ihr euch nach dieser Riesenfolge denkt, Mensch, gar nicht so schlecht, was der Onkel da so macht, also ich, Kleiner Hinweis auch hier noch, man kann Okay Cool auch finanziell unterstützen. Bei Steady gibt's einen kleinen Link in der Folgenbeschreibung noch dazu. Für einen 5er im Monat, das ist nicht mal mehr ein Döner leider, könnt ihr das komplette Programm freischalten, was ich gemeinsam mit meinem Team produziere. Das sind ganz viele Leidenschaftsdinge, möglichst ungewöhnliche, innovative Formate rund um Spiele und Spielkultur. Ich bin mir sicher, ihr findet da was, was euch gefällt. So, nun aber, los geht's, ab geht's, wir starten ins erste Gespräch. Da hatte ich den Schreibtisch schon verlassen, aber dann fällt mir ein, ich muss ja noch sagen, wer im ersten Gespräch zu hören ist. Und zwar ist es Daniel Marx. Daniel Marx ist Mitgründer von Osmotic Studios und war hier in der Vergangenheit schon häufiger mal zu Gast, unter anderem auch, um von seinem Spiel zu erzählen, das auch hier in unserem Gespräch eine große Rolle einnehmen wird, weil es ist das aktuell neueste Spiel, das er entwickelt hat. Es heißt Closer the Distance und ist ein ganz faszinierendes Spiel, im August letzten Jahres erschienen und dreht sich um ja einen Trauerfall, der eine kleine Stadtgemeinschaft, Dorfgemeinschaft, Kleinstadtgemeinschaft ereilt hat. Und jetzt erleben wir in diesem Spiel, wie alle Individuen in dieser Gemeinschaft ganz unterschiedlich mit diesem Trauerfall umgehen. Es ist eine Mischung aus Die Sims und ja Psychologie-Management-Spiel. Schwer in Worte zu fassen. Schwer in Worte zu fassen, aber hoch faszinierend. Und ich fürchte leider auch einen Grund, warum nicht so viele Menschen dieses Spiel bis heute gekauft haben. Es floppte ein kleines bisschen. Es scheint vielleicht ein zu komplizierter Pitch gewesen zu sein, vielleicht ein falsches Timing. Keine Ahnung, darüber werden wir sprechen. Und Daniel Marx wurde für Closer the Distance und natürlich auch sein ganzes Team nominiert in der Kategorie Beste Innovation und Technologie. Das ist die Nominierung und wir sprechen über all das und viel mehr. Es ist eigentlich eine Frage, die geradezu auf der Hand liegt, aber mich interessiert es nichtsdestotrotz. Was bedeutet dir eigentlich diese Nominierung?
Die Nominierung für den DCP bedeutet mir super, super viel, weil es den DCP nicht geben würde. Quatsch, weil es... Oh,
das ist die richtige Einstellung.
Kann ich nochmal von vorne anfangen?
Den DCP würde es nicht geben ohne uns.
Ich war gerade ganz kurz abgelenkt.
Das ist in Ordnung.
Es ist natürlich umgekehrt.
Ja, na klar, ja.
Nein, Osmotic wird es nicht geben ohne den DCP.
Ist das so? Kannst du das erklären?
Ja. Ja, klar. Also wir haben damals als Studierende noch ja ein Spiel eingereicht da. Das hieß Groundplay. Hatten wir, glaube ich, auch in der anderen Folge schon mal ganz kurz angerissen. Und da haben wir den Nachwuchspreis gewonnen damals. Und der ist damals wie heute mit ordentlich Geld dotiert und da haben wir dann Osmotic mitgegründet und wir hatten eigentlich nicht vor, ein Studio zu gründen und haben das eigentlich nur gemacht, weil wir Geld hatten dann. Und deswegen finde ich den Preis schon immer super, den DCP, weil er gerade auch so mit so viel Preisgeld daherkommt, was man auch für Spiele ausgeben muss und nicht für irgendeinen anderen Blödsinn. Also nicht einfach nur ein Gewinn für so ist, sondern man muss es wieder investieren. Deswegen finde ich den eigentlich super sinnvoll. Genau, und deswegen freut mich das natürlich umso besonders mehr, dass wir jetzt mit dem Spiel auch dort wieder nominiert sind.
Das ist richtig toll, dass du von selbst auf dieses Thema kommst, weil das wollte ich dich mal fragen. Und zwar, ich habe nochmal nachgeguckt, in der Kategorie, in der ihr nominiert seid, gäbe es 40.000 Euro Preisgeld. Und das ist natürlich jetzt für jemanden wie mich, der jetzt hier einfach im Leben lebt, so ne, ohne selbst Spiele zu entwickeln oder ein Studio zu besitzen, ist natürlich eine Menge Geld. Ich kann das aber gar nicht so sehr einschätzen, was 40.000 Euro eigentlich für euch als Studio bedeuten würden. Kannst du uns da mal so ein Gefühl für geben? Also, wie groß wäre denn dieser Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja, tatsächlich ist es dann, also in der Größenordnung jetzt für unser Studio ist es halt auch ja nicht so viel Geld, wenn man ehrlich ist. Aber es ist auch nicht nichts. Mhm. Ja, also je nachdem, also wir sind ja jetzt leider, können wir auch gleich vielleicht nochmal drüber reden, aber wir sind jetzt leider nicht mehr ganz so groß, wie wir mal waren, als wir Closer the Distance gemacht haben. Aber wenn ich das jetzt bemesse an dem so das Kernteam, was in der Produktion an Closer the Distance gearbeitet hat, dann wären das anderthalb Monate so Pi mal Daumen gewesen. Also das wäre es jetzt, also jetzt wäre es mehr, weil wir, wie gesagt, wieder ein kleines Team haben. Mhm. Man kann damit sicherlich vielleicht ganz gut kleineren, schnell ausgearbeiteten Prototypen oder sowas könnte man vielleicht machen. Könnte ich mir vorstellen. Also, aber es mehr als dass es für ein paar Monate reicht, ist es aber so oder so nicht. Ob es jetzt dann 2,5 Monate sind oder halt 3 oder 4 Monate. Aber es ist halt auch nicht nichts. Ja. Ne? Also es ist trotzdem gerade für kleinere Teams super, super hilfreich. Also bei gerade, je größer das Team wird, desto mehr ist das, wie du schon sagtest, der Tropfen auf den heißen Stein. Aber gerade, wenn es um kleinere Teams geht, ist es super wertvoll. Und gerade, wenn es um sowas wie Gründungen geht. Deswegen finde ich auch super übrigens, dass jetzt inzwischen sind ja auch die Nominierungen dotiert die Nachwuchskategorien. Und das finde ich super. Ja. Finde ich einen super Gedanken auch. Ja.
Ist denn heutzutage noch eine Nominierung oder dann eben auch ein Preis in einer Kategorie beim DCP, ein Pfund, mit dem man zum Beispiel verhandeln kann, wenn man zum Beispiel bei Publishern am Tisch sitzt, ist das noch ein Gewicht, das man damit reinbringen kann?
Dass wir das schon mal gewonnen haben.
Oder genau, ja, auch generell, wenn man sowas gewinnt, also jetzt noch heute quasi, ist das dann was man da so mit reinbringen kann?
Also wir erwähnen das auf jeden Fall, wenn wir irgendwie mit Geschäftspartnern gesprochen haben oder so, in irgendwelchen Pitch-Decks oder so, wir erwähnen das auf jeden Fall, dass wir, also bei DCP ist halt so international, ist halt die Frage, ob das bekannt ist, aber ich würde es jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, gerade wenn wir es auch gewonnen haben. Aber so Awards generell auf jeden Fall, also dann nehmen wir auf jeden Fall solche Sachen mit rein, wie gesagt, Gewinne sowieso und dann halt beim IGF haben wir ja auch nominiert und sowas nehmen wir mit rein und bei den Game Awards, das klingt immer schon trotzdem ganz gut, also das auf jeden Fall, das jetzt der DCP würde ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es immerhin ist ein Preis in Deutschland, da sagt man dann halt irgendwie German Video Game Awards, insbesondere, also wenn es mit deutschen Partnerinnen und Partnern irgendwie um irgendwas geht, dann natürlich insbesondere, weil denen sagt das wenigstens dann auch was. Ja, genau. Aber also das ist definitiv was wir auch aktiv benutzen, wenn wir Leute ansprechen, ja. Also ja, spannend. Awards.
Spannend. Ganz definitiv. Jetzt hast du ja schon angedeutet, seit euer neuestes Spiel Closer the Distance erschienen ist im August 2024, hat sich ein bisschen was bei euch getan. Wir haben damals ja auch, glaube ich, zuletzt so richtig vom Mikrofon gesprochen. Das war so um diesen Release herum. Da haben wir auch ganz intensiv über dieses Spiel nochmal sehr ausführlich gesprochen. Die Unterstützerinnen und Unterstützer von OKCOOL können sich diese Folge nochmal anhören oder erst zum ersten Mal hören, wie ihr wollt. Was war denn so los seitdem? Also du hattest ja auch damals, glaube ich, schon angedeutet, die Befürchtung zumindest, dass das Spiel nicht so wirklich das Publikum finden kann, das es eigentlich finden sollte. Hat das damit zu tun, dass die Resonanz nicht so ausfiel, wie man es sich erhofft hat?
Ja, genau. Also es kommen viele verschiedene Faktoren zusammen, aber ein entscheidender ist natürlich, dass das Spiel verkaufsmäßig jetzt finanziell leider überhaupt nicht so gut läuft, wie wir oft haben, dass es das tut. Was uns natürlich ohne unmittelbare Einnahmequelle so ein bisschen zurücklässt, mal abgesehen von den Orwell Games, aber das ist jetzt auch nicht so viel, dass das Studio in der Größe, die wir hatten, weitergetragen hätte. Genau, und infolgedessen hat sich das leider so ein bisschen angebahnt, dass wir uns verkleinern mussten. Wir sind jetzt nur noch 3 Leute, mein Mitgründer Micha und ein zweiter Programmierer Konstantin und ich. Hat sich so ein bisschen so ergeben tatsächlich. Wir haben lange auch, also wir haben das Team schon Monate bevor das passiert, darüber informiert, dass das wahrscheinlich so sein würde und dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Dass wir Konstantin halt einfach also weiter beschäftigen konnten mit einem Auftrag. Die anderen aber nicht. Und
Waren das zu dem Zeitpunkt?
Wir waren eigentlich dann mal noch 7. Dann ist tatsächlich Dann ist Lydia, unsere 3D-Artistin, ist quasi zum Freelancing sozusagen gewechselt und hat für uns zwar noch auftragsmäßig gearbeitet, aber ist nicht mehr direkt bei uns angestellt gewesen. Und dann haben wir die anderen 3 außer Konstantin, die wir dann noch hatten, denen haben wir quasi gesagt, wir werden euch über das Jahr, also Ende des Jahres nicht mehr halten können, wir müssen euch entlassen wahrscheinlich, so wie das aussieht. Und dann haben die 3, und jetzt kommt, das Ganze hat aber einen positiven Twist, den ich schon mal so ein bisschen vorwegnehme. Die 3 haben mit dem Wissen sich dann auf dieses Press Start Gründerstipendium beworben. Und das dann tatsächlich auch bekommen. Und da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass die 3 jetzt die Chance bekommen haben, einfach zusammen weiterzuarbeiten und ihr eigenes Studio zu gründen. Und das ging jetzt zum Glück dann auch wirklich tatsächlich nahtlos. Also dass sie dann bei uns quasi rausgegangen sind oder beziehungsweise wir sie dann tatsächlich doch eigentlich haben wir sie effektiv gekündigt, aber sie haben nahtlos halt ihr eigenes Studio jetzt.
Genau. Ja, toll. Das da ist dieses neu eingerichtete, ich sag mal, Stipendium, ne, das es seit einiger Zeit jetzt gibt. Wer ist dann nochmal der Ausrichter, der Träger davon?
Das ist der Game-Bundesverband selbst. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass, es kann sein, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Also natürlich, dass das, die richten das aus mit den Mitteln von dem, ich weiß gar nicht, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Jetzt sage ich bestimmt irgendwas Falsches. Irgendwie so.
Ja.
Und genau, die hat, da gab es ja irgendwie so ein Sonderbudget. Und das wäre verfallen, wenn sie das jetzt nicht eingerichtet haben. Deswegen hat der Game das so ein bisschen in die Hand genommen. Das ist jetzt so mein Wissensstand. Und genau, da ein Stipendium für neue Gründungen in der Gamesbranche mit diesem Geld halt ausgestaltet. Mhm. Und die tragen das jetzt selbst. Und ich glaube, zusammen mit der Stiftung Digitale Spielekultur, zusammen, wenn ich mich nicht täusche, wie gesagt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, das ist jetzt alles nur aus dem Kopf und ich bin da jetzt auch nicht so krass involviert, dass ich das wüsste. Und da haben sie auch, glaube ich, da gab es richtig viel Bewerbung drauf und deswegen bin ich umso dankbarer, dass die drei das bekommen haben dann und dass das so nahtlos geklappt hat. Ja, das heißt also eigentlich ist niemand wirklich arbeitslos. Geworden.
Wir sprechen gerade 8 Monate, habe ich versucht auszurechnen. Das ist ja mit der Mathematik immer so eine Schwierigkeit bei mir, aber 8 Monate etwa nach Release dieses Spiels eben, Closer Distance im August 2024. Und was mich mal jetzt sehr interessieren würde, bevor wir gleich nochmal zu der Nominierung selbst kommen, wie hat sich denn deine Beziehung zu diesem Spiel seitdem verändert? Worauf ich hinaus möchte, ist ja dieses, ihr habt ja da wirklich lange dran gearbeitet und es ist ja auch ein kompliziertes Spiel, also kompliziert im Sinne von, wie es funktioniert, auf welchen Gerüsten es eigentlich steht, was da eigentlich simuliert wird, das ist ja nicht einfach zu machen. Und dann wurde das veröffentlicht und dann, ne, wie du ja schon beschrieben hast, dieser Moment, in dem man zu realisieren beginnt, okay, es trifft nie auf die Resonanz, wie wir es uns erhofft haben, das ist enttäuschend und wir müssen auch Konsequenzen ziehen für das Team quasi, wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Sorgt das dann dafür, dass man auf so ein Spiel, das man da selbst mitgestaltet hat, draufschaut und dann wie so ein bisschen so ein Groll spürt, weißt du, also dass man so denkt so, Scheißding, ey. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, diesen Groll habe ich nicht gegen das Spiel gehabt, muss ich sagen. Also ich habe einen Groll gehabt, auf jeden Fall. Also ich war frustriert.
Ja.
Ich fand es super frustrierend. Immer mehr, als ich das rauskristallisiert hatte, das funktioniert nicht so gut und es sieht jetzt auch nicht danach aus, dass wir irgendwas anders hinkriegen. Und die Frustration hat sich eher darin geäußert, dass ich gedacht habe, ach, Spiele können mich insgesamt mal. Sorry für den Ausdruck, aber ich mache irgendwas anders. Ich habe keinen Bock mehr darauf.
Ja.
Und einfach weil das, wie du sagst, wir haben da mega lang dran gearbeitet und dann ist es halt einfach, es ist so nicht kalkulierbar. Es fühlt sich halt einfach an, als würdest du irgendwie einen Würfel würfeln oder eine Münze werfen oder sowas und dann klappt's halt oder es klappt halt nicht. Und da hatte ich keine Lust mehr zu. Also das war der Impuls, ne? Natürlich kann man ein bisschen schon durchaus was steuern und vielleicht haben wir auch, also kann auch sein, dass wir marketingtechnisch da irgendwie das falsch angegangen sind oder so. Das will ich gar nicht sagen, aber es fühlte sich halt an, als wenn das einfach überhaupt nicht gewürdigt wird und das war halt frustrierend. Und das war so ein, ich weiß gar nicht gegen wen, das war so unbestimmt, also es war einfach so, nee, scheiß Games-Branche insgesamt. keine Lust mehr da drauf und so und nicht gegen das Spiel. Ich bin mit dem Spiel super happy nach wie vor. Ich finde das immer noch, also ich bin, was mich wundert eigentlich, weil ich die anderen beiden Spiele, die wir gemacht haben, die beiden Orgel Games, mag ich bis heute immer noch nicht sonderlich gerne, weil ich einfach super, was einfach daran liegt, also ich glaube, es liegt daran, dass ich da sehr, sehr involviert war, auch was so das Writing angeht und so. Und ich habe dann da immer nicht so die kritische Distanz, dass ich denke, das ist jetzt irgendwie gut, was ich insbesondere auch gemacht habe und denke mir dann, nee, das ist Mist, ich will mir das gar nicht mehr angucken. Und ich habe das Gefühl, bei Closer the Distance habe ich diese Distanz mehr und deswegen, weil einfach mehr Leute involviert waren und ich sehe, was das Team geleistet hat und denke mir, ja, das ist eigentlich cool. Und bin da auch nach wie vor auf jeden Fall stolz drauf und denke auch, dass das beste Spiel ist, was wir bis jetzt gemacht haben.
Ja,
Und nee, also das hat sich nicht verändert. Das sehe ich eigentlich auch immer mehr noch so. Auch wenn es jetzt nicht das ist, was wir natürlich gehofft haben, was es ist. Aber ich finde, ich mag das Spiel trotzdem. Ja. Ich habe das neulich sogar mal selber wieder noch eine Weile gespielt.
Ja.
Und das passiert mir zum Beispiel mit den Orwell Games überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, die nochmal angeguckt zu haben, wenn ich nicht musste.
Was hat dich denn eigentlich dann von diesem Impuls wieder zurückgebracht? Also war das einfach so, wie man es halt eben kennt, man läuft mit dem Fuß gegen einen Legostein und sagt, okay, ich ziehe hier aus, ich halte es nicht mehr aus. Und dann merkt man aber eine halbe Stunde später, okay, es war nur der Legostein, alles in Ordnung wieder. Oder ging das doch tiefer? Also bestand tatsächlich mal diese Gefahr, dass du sagst, so, nö, ich will nicht mehr, ich werfe hier das Handtuch, tschüss. Und was hat dich dann wieder zurückgebracht von dem Punkt?
Also es war so ein bisschen, ja, also die Frustration war auch so, also es war eigentlich, war ich auch schon so drauf und dran und wir hatten auch schon darüber gesprochen, also mein Mitgründer Micha und ich, ob wir es nicht insgesamt dann sein lassen quasi. Ja. Also es war gar nicht so sehr, ey, wir schmeißen alle anderen raus sozusagen, sondern es war tatsächlich so, nee, komm, dann machen wir jetzt einfach ganz dicht, das ist ja jetzt auch Quatsch. Und dass ich das jetzt nur so aufgesplittet hat und wir jetzt halt noch da sind mit Konstantin, lag jetzt, wie gesagt, daran, dass wir haben jetzt noch einen Auftrag, wo wir jetzt auch involviert sind, und Konstantin hat noch einen anderen Auftrag, und an einfach daran, dass die anderen drei halt jetzt eine andere Perspektive durch das Gründerstipendium bekommen haben. Genau. Und über die Zeit, es hat sich so ein bisschen verlaufen irgendwie. Also wenn das so gekommen wäre, dann hätte ich mir auch was anderes suchen müssen. Und dann hätte es vielleicht auch ganz gut sein können, dass ich tatsächlich vielleicht aus der Gamesbranche rausgegangen wäre, weiß ich nicht. Also weil einfach meine Laune da an dem Punkt so auch war. Und ich, wie gesagt, ich hätte mir dann auch was suchen müssen. Und ja, inzwischen hat sich so ein bisschen, ist die Frustration einfach weg, weil ich fühle, also jetzt hat das, nachdem es so gesagt ist, die anderen sind weg, ist so ein bisschen irgendwie Ruhe eingekehrt. Wir arbeiten halt so an den Aufträgen, die wir jetzt halt haben. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt habe ich vielleicht, ja, es ist ein bisschen die Emotionalität vielleicht raus.
Ja, man berappelt einfach sich wieder.
Genau, dass ich denke, ja, aber ich habe trotzdem Spaß daran, Games zu machen. Ich will eigentlich, das ist das, was mir Spaß macht und was ich machen will. Und ich will das jetzt nicht aufgeben, nur weil ich wegen einer Sache jetzt frustriert bin. So. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich sonst machen würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwas finde, aber es ist nicht, ich würde mich schwer tun, da jetzt erstmal so die initiale Leidenschaft irgendwie reinzustecken, wie bei Games. Weil mir das doch einfach auch Spaß macht. Und deswegen, jetzt ist das einfach so über die Zeit, ist der Frust dahingehend einfach abgeflaut bei mir. Und ja, jetzt inzwischen bin ich mit, also weiß ich nicht, fühle ich mich damit auch wieder wohler. Jetzt läuft es gerade einfach so vor sich hin. Jetzt ist es gerade so ein bisschen so ein Gucken, wohin führt das jetzt. Und ist auch mal ganz angenehm, den Druck nicht mehr zu haben. Man hat viele angestellt. Das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr so der Fall. Jetzt haben wir halt noch Konstantin, aber das ist mit den Aufträgen, die wir jetzt gerade haben, fühlt sich das halt jetzt einigermaßen okay erstmal an. Es ist halt nicht so ein hoher Druck da und das ist jetzt auch mal ein ganz angenehmes Ding. Und deswegen läuft es jetzt erstmal weiter und wir schauen, wohin das führt. Ich weiß aber, wie gesagt, aber auch noch nicht, wohin das führt. Also es ist alles möglich.
Fühlte sich jetzt wie diese Nominierung des DCPs für das Spiel bittersüß an, also dass man dann denkt, ja, okay, jetzt bekommen wir diese Nominierung für ein Spiel, das leider gar nicht so gut im Markt ankam, wie wir erhofft haben. Ist das nicht so ein wahnsinniges, zwiegespaltenes Gefühl, was man da fühlt? Oder ist das vor allem, weiß ich nicht, die Freude darüber, dass eben doch in dieser Form die Anerkennung da ist für das Spiel?
Ja, beides. Also mir, auf jeden Fall kann ich auch nur für mich sprechen, also mir gibt das ganz viel von Anfang an, seitdem das Spiel raus ist, dass das Spiel gute Kritiken bekommt und Awards und so weiter. Weil das federt das so ein bisschen ab. Wenn das auch nicht wäre, dann wäre, glaube ich, meine Frustration noch viel höher. Weil das so ein bisschen die Anerkennung ist, die halt auf wirtschaftlicher Ebene nicht da ist. Die ist wenigstens in der, wie es ankommt, da. Also das, weil das auch zeigt, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Und andererseits ist es auch schon so, es ist die ganze Zeit tatsächlich ein sehr komisches Gefühl gewesen. Also wir haben so einen internen Channel, unser Developer-Channel, da haben wir so für Presse über das Spiel und also wenn über das Spiel berichtet wird und wenn es Awards gibt und sowas. Und es fühlte sich schon komisch an, vor dem Hintergrund zu wissen, boah, ich glaube, also wir müssen jetzt Leute entlassen und das performt alles nicht so gut wirtschaftlich und dann finanziell, da Sachen reinzuposten mit, ja, wir sind jetzt nominiert für dies, wir sind jetzt nominiert bei den Game Awards, wir sind jetzt nominiert beim DCP, und es ist halt immer so ein komisches, gemischtes Gefühl, weil man sich dann doch nicht so hundertprozentig freuen kann vor diesem Hintergrund und vor allen Dingen halt auch nicht das Team irgendwie, ne? Ja, schon komisches, gemischtes Gefühl. Nichtsdestotrotz, also ich freue mich natürlich trotzdem über den DCP. Jetzt ist blöd halt, was mich zum Beispiel beim Entwicklerpreis, wo wir auch nominiert waren und auch Preise gewonnen haben im Dezember, da hat es mich mega gefreut, dass wir da als ganzes Team hinfahren konnten,
ja,
noch, weil das war so ein bisschen dann kann man sich halt auch freuen, weil es dann noch ein Team-Event ist. So, wir können noch mal was zusammen machen. Und es fühlt sich für das ganze Team belohnt an. Das können wir jetzt beim DCP leider nicht, was mit Platzbegrenzung zu tun hat und auch einfach damit, dass das Team so nicht mehr besteht. Genau. Und ja, das ist dann schon natürlich wieder so ein gemischtes Gefühl. Aber ich freue mich trotzdem. Ja.
Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast ja schon uns erzählt, was da momentan bei euch passiert, ne? Das ist Ruhe eingekehrt, Auftragsarbeiten, erstmal wieder so ein bisschen den Stand finden und auch wieder, ne, sich weiterhin berappeln. Ist da was in deiner Schublade schon, wo du sagst, so, boah, da fließen wieder die kreativen Energien, oder bist du noch an so einem Punkt, wo du sagst, so, boah, Leute, erstmal jetzt lasst mich mal, ich mache jetzt hier Auftragsarbeiten, das ist dann gut, stelle ich meine Rechnung und gute Nacht. Wie ist die Stimmung da gerade?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe tatsächlich im Moment nicht so das Gefühl, dass jetzt super krass wieder aufschienen und vorantreiben zu wollen, sondern tatsächlich ist es eher so, lass es erstmal ein bisschen vor sich hin plätschern und gucken, wohin das führt. Erstmal Auftragsarbeit machen, nicht so viel Stress. Ich habe auch irgendwie, mein persönliches Gefühl ist gerade, ich kann gar nicht so mich da so super involvieren. Also ich kann gar nicht so 100% geben, wie es vielleicht bräuchte, um das jetzt von diesem, ja, Rückschlag und Tiefpunkt wieder auf 100% sozusagen zu bringen. Oder auf alte, wie wir es damals bei Closer gemacht haben. So, jetzt wir arbeiten ein Spiel aus, wir pitchen das jetzt, stecken da 100% ein, stellen wieder Leute ein und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht an dem Punkt, dass ich mich darauf krass einlassen kann jetzt. Es fühlt sich halt auch immer noch ein bisschen komisch an, also das Team nicht mehr zu haben und jetzt rauszugehen und sagen, ja, dann gut, dann stellen wir halt einfach ein neues Team ein. Irgendwie weiß ich nicht. Also an dem Punkt bin ich noch nicht so ganz, dass ich damit fein bin, da jetzt wieder 100% zu geben. Und ich, also das ist aber jetzt ein sehr persönliches, mein persönliches Empfinden jetzt einfach gerade. Genau, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt gerade erstmal so weiterläuft. Und noch ist es ja auch immer noch recht schwierig in der Games-Branche insgesamt. Deswegen ist so ein bisschen Survival-Mode vielleicht gar nicht so schlecht.
Spannend. Du, Daniel, damit haben wir es. Das war ein ganz spannender Einblick, den du da mir und uns erlaubt hast. Das meine ich ganz ernst, weil von außen ist ja all das gar nicht erahnbar, was du gerade beschrieben und erzählt hast. Deswegen fand ich das so wertvoll. Also für die Offenheit und die Gedanken, die du da geteilt hast, vielen herzlichen Dank. Wirklich, hab da sehr interessiert zugehört.
Super, nee, freut mich. Es waren noch wieder mal super interessante Fragen. Ja, ich rede da auch ganz gerne drüber, weil es ist halt, wie es ist.
Ja,
das Gefühl, man redet nicht immer so darüber.
Ja, genau, ja.
Wie die Games-Branche gerade jetzt auch ist.
Ja.
Und deswegen ist das ganz cool, vielleicht da auch wirklich mal einen Einblick zu kriegen, so warum werden die Entscheidungen so getroffen, so, und das auch einfach, ne, dass da mehr hintersteht zwischen, also ja, wir schmeißen jetzt halt das Team raus und machen halt weiter, weil so war es halt nicht, eigentlich auch nicht unbedingt gedacht, das ist jetzt tatsächlich ein Ding, was sich so ergeben hat, ja.
Ja. Ja, deswegen mache ich das hier und deswegen drücke ich auch die Daumen jetzt für die Zukunft. Ich stehe am Seitenaus, was ich immer so gerne sage, und gucke zu und hoffe und werde im richtigen Moment hoffentlich das Mikro wieder in deine Richtung werfen und schauen, ob du es in die Hand nimmst und sagen so, herzlich willkommen, wir reden mal wieder und dann über was anderes.
Schön. Ja, sehr toll. Gerne.
Du, dann winke ich dir zu. Ich suche in Berlin nach dir. Ich bin ja auf derselben Veranstaltung dann. Ich bin der mit dem frisch gekauften Anzug, der wahrscheinlich nicht optimal passen wird. Schauen wir mal. Gucken wir, was passiert. Ich bin ganz neugierig.
Aber du bist da bei der Gala?
Ich bin da, das wird alles ganz aufregend. Zum ersten cool. Mal. Zum cool. ersten Mal.
Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns da.
Ja, ich kann dir übrigens anvertrauen, das habe ich jetzt, also wir sind immer noch on the record, aber ich erzähle es jetzt einfach noch. Ich werde planen, ein kleines Mikro mitzunehmen und allen Leuten, die wollen, um Gottes Willen, die wollen mir das erlauben, kleine Gespräche zu führen. Ich möchte so ein kleines, ne, Behind-the-Scenes-Ding mal machen und mal gucken, wie ist die Stimmung da und mal einfach mal schauen, was passiert. Also, da kannst du jetzt schon drüber nachdenken, ob du da möchtest oder nicht, aber wie gesagt, da komme ich noch mal in ein paar Wochen auf dich zu.
Schön. Ja, alles klar. Das entscheiden wir dann vor Ort,
das
genau.
Das entscheiden wir vor Ort. Sehr gut. Gut, dann bis dahin. Super. Ich wink dir zu.
Ja, mach's gut. Danke dir. Ciao.
So, als nächstes darf ich auf der Bühne begrüßen eine weitere Person, die schon mal hier zu hören war bei Orky Cool, und zwar im Februar 2024, da hatten wir eine ganze Folge Orky Cool trifft, und das war ganz besonders interessant, weil diese Person, Maike Strippel, ganz frisch damals, naja, stimmt nicht ganz, da war sie auch schon ein Jahr auf dem Buckel gehabt, aber quasi ganz frisch reingekommen war in die Spielebranche und dort schon damals an dem ersten Projekt ihres gemeinsamen Teams arbeitete, nämlich das Team erstmal heißt Selkies Interactive und das Spiel, an dem sie nun arbeiten und das nominiert wurde in der Kategorie, jetzt muss ich hier kurz runterscrollen, so Entschuldigung, Nachwuchspreis, bester Prototyp, heißt Echoes of Mora. Und Echoes of Mora ist sehr interessant, darüber werden wir noch sprechen in unserem kleinen Unterhaltungstalk, denn dieser Titel ist ein VR-Spiel. Und das, liebe Leute, ist ungewöhnlich für ein Erstlingswerk, ausgerechnet ein VR-Spiel zu machen. Da kommen nämlich nicht nur technische, sondern auch inhaltliche Herausforderungen auf einen zu, wenn man sich dazu entscheidet. Sie haben es nichtsdestotrotz gemacht, wurden jetzt, wie gesagt, auch, wenn man so will, belohnt für diese Nominierung in der Kategorie des Nachwuchspreises für den besten Prototypen. Wir haben uns unterhalten über die Reise, die dieses Spiel mittlerweile genommen hat, wie weit sie schon sind und wie sie als eine Person, die ja gewissermaßen noch ein bisschen am Anfang ihrer großen Karriere steht, auf diesen Preis und die Zukunft so schaut. So, jetzt fällt mir ein, ich habe keinen weiteren Soundeffekt, um das nächste Gespräch, also dieses Gespräch jetzt anzukündigen. Das muss ich jetzt immer rein improvisieren. Okay, also wir gehen rein. Flup, 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 flup. Ich frage dich zuallererst mal diese Frage, die ich, glaube ich, allen bisher in dieser Reihe gefragt habe, einfach weil ich das so spannend finde, wie du jetzt auch darauf antwortest, und zwar: Was bedeutet dir eigentlich diese Nominierung?
Also sehr viel, weil das, also für mich persönlich ist das so der erste richtige Preis, wo ich mit einem Projekt nominiert bin. Mhm. Und dann ist es gleich der DCP, das ist schon ziemlich krass. und wir haben uns wahnsinnig gefreut. Also wir arbeiten jetzt seit Mitte 2022, also da war so der Start von dem ganzen Projekt an dem Ding. Und das ist jetzt irgendwie das erste Mal so richtig, dass man irgendeine Art von Anerkennung schon mal erhält. So, also das kennt ja jeder Game Developer, dass man manchmal wirklich an seinem Ding sitzt für lange, lange Zeit und denkt, was mache ich eigentlich? Und gefällt das den Leuten? Aber das alleine ist halt schon mal irgendwie so eine Bestätigung, die echt, ja, die uns echt motiviert auch total. Ja.
Hattest du das Gefühl, diese Bestätigung tut auch deswegen so gut, weil ihr so ein, ich sag mal, ganz besonderes Spiel macht? Ich erinnere mich noch, ach, da muss ich mich ja leider einreihen, womöglich in diesen Kanon der Stimmen, die gesagt haben, oh wow, ein VR-Spiel, ist das nicht ein bisschen riskant? Du erinnerst dich, du warst ja schon mal zu Besuch, im Februar 2024 war das, und da habe ich ja auch gesagt, oh wow, das ist ziemlich beeindruckend, wenn man es so formulieren will, dass ihr euch an so ein Spiel direkt heranwagt, wo man ja auch so vieles so falsch machen kann. Ist das auch ein Grund, dass es dann besonders gut tat, diese Bestätigung zu bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Projekt hat sich sehr krass entwickelt in der Zeit. Also auch von dem, was es halt ursprünglich mal war. Also wir haben mit der Idee gestartet, VR, weil wir es interessant fanden und weil wir Bock drauf hatten. Und man durchläuft dann ja irgendwann zwangsläufig den Prozess, wenn man das vermarkten will. Okay, wie können wir das jetzt noch in eine bestimmtere Richtung lenken, damit das Spiel halt auch irgendwie ein bisschen Erfolg hat oder halt daran zu feilen. Und wir haben ja mittlerweile uns auch dazu entschieden, ein PC, eine PC-Version simultan, also mit dem gleichen Produkt auch anzubieten, weil sich unser Spiel auch sehr krass einfach in die Richtung Story und Narrative entwickelt hat.
Und die man dann auch ohne VR-Gerät spielen kann, wenn ich da kurz nachhaken darf?
Genau, das ist korrekt.
Ah, guck mal, ja.
Ja. Genau, und ja, also das ist auch irgendwie jetzt so eine Besonderheit an unserem Spiel geworden, weil das so noch nicht so wirklich da ist. Oder ich kenne zumindest nicht so viele Spiele, die irgendwie sowas anbieten, weil wir machen es halt auch so, dass man, ja, also man kann im selben Spielstand halt hin und her wechseln, damit das auch easy geht, auch falls man keinen Bock mehr auf VR hat oder so, damit man eben einfach noch weiterspielen kann und die Story weiter erfahren kann und alles erkunden kann. Und ja, das ist jetzt irgendwie auch zu so einem USP bei uns geworden.
Krass, ja. Spannend. Das berührt auch schon was ich dich ohnehin fragen wollte. Stichwort Dinge, die sich so getan haben, seit wir uns zuletzt gehört haben. Ich meinte eben schon, im Februar 2024 war das. Was würdest du denn sagen, so seitdem, das ist jetzt ein Jahr und nochmal zwei Monate etwa her, was hat sich so in dieser Zeit vor allem bei dir und bei euch so getan? Was fällt dir da zuerst ein?
Oh, Es ist, glaube ich, sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Ja. Aber also eine Sache, die mir jetzt einfallen würde, ich glaube, das stimmt, wenn ich das jetzt sage, dass wir sehr viel noch mehr gelernt haben über Vermarktung, sagen wir mal so, und Marketing und PR und so. Ich war auch in so einem Workshop vom Erich-Pommer-Institut. Da gab es so einen Workshop, wo ich mitgemacht habe. Und ja, wir einfach viel mehr, also nebenbei das Spiel natürlich weiterentwickelt, aber auch einfach sehr viel drüber nachgedacht haben, wie wir was machen und warum wir was so machen, wie wir es machen, wo dann vielleicht am Anfang eher Sachen durch Zufall entstanden sind, aber jetzt ist halt sehr viel bestimmter irgendwie, einfach, dass wir einfach viel mehr aus unserem Wissen jetzt ziehen können und noch versuchen, quasi dieses Projekt, was so durch Zufall entstanden ist, noch halt eben in diese professionelle Richtung irgendwie zu lenken, weil wir eben einfach auch schon so lange dran arbeiten.
Ich finde das sehr spannend und da muss ich direkt mal nachhaken, teilst du mit uns ein, zwei der gelernten Weisheiten, der Erkenntnisse aus der Welt des Marketings, die so neu für dich waren, dass du gesagt hast, so okay, krass, das war mir vorher einfach nicht klar?
Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe sehr viel über Steam gelernt.
Ja.
Weil man das ja auch immer
ja
nicht so sagen kann, weil das ja sich auch die ganze Zeit ändert. Aber ja, einfach diese, also wir haben ja als Hauptvertriebsplattform gerade zumindest geplant, auf Steam zu releasen. Mhm. Und da geht halt einfach ja super viel über diese Wishlist-Anzahl, worüber man vorher auch nicht so sensibilisiert ist und so, und wie wichtig es einfach ist, dass man so viele Leute wie möglich ranbekommt, auch von seinem Umfeld einfach, die das ganz aktiv auf die Wunschliste setzen und auch dem Account folgen und das teilen und so. Es ist einfach sehr, sehr grindy, würde ich sagen. Auch dieses ganze Community-Management und so, da fangen wir jetzt gerade so ein bisschen an. Also es geht bald so in die Startlöcher, würde ich sagen, das so richtig aktiv zu betreiben, weil wir auch geplant haben, eine Demo im Sommer rauszubringen. Und die können wir auf Steam auch schon promoten, damit Leute das spielen und uns Feedback geben können.
Ja,
ja, also über Steam ganz viel auf jeden Fall. Und ja, ich bin auch für Social Media und so verantwortlich. Ich bin Gott sei Dank auch selber so privat auf den Plattformen unterwegs und weiß, was so abgeht und so. Deswegen ist es auch so ein bisschen intuitiv, was ich mache.
Ja, ja.
Aber es ist sehr unpredictable. Und, ja, und eine Sache, ich glaube, das wussten wir davor auch schon, aber dass es einfach super wichtig ist, so viel Content wie möglich rauszuhauen,
ja,
auch einfach
ja
Sachen mehrmals zu posten, weil die dann vielleicht beim ersten Mal nur 200 Views haben, aber beim nächsten Mal dann irgendwie tausende Views, dass man da einfach eben diese Masse hat und dann irgendwann ein Glücksgriff dabei ist, ja, der dann richtig viral geht oder so.
Bei all dem könnte ja unterstützen ein Publisher, aber ich habe gerade eben nochmal nachgesehen, zumindest aktuell auf der Steam-Seite oder so, ist jetzt nicht erkennbar, dass da irgendwo plötzlich ein Publisher sitzt, der da helfen würde. Kannst du verraten, ob da Bestrebungen bei euch laufen, das zu ändern, oder habt ihr es womöglich schon versucht und gemerkt so, oh okay, es gibt eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Spiel oder keine Ahnung, kannst du davon berichten?
Ja, also mit dem Thema haben wir uns auch schon viel auseinandergesetzt. Wenn wir nur ein eigenständiges VR-Spiel releasen würden, was jetzt nicht eine Verbindung zu PC-only hat, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, einen Publisher zu finden. Es gibt sehr wenige VR-Publisher, die sich eben darauf spezialisieren. Das haben wir auf jeden Fall schon rausgefunden. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt noch diesen PC, diese PC-Version haben, hat sich bei uns ja auch irgendwie mehr Möglichkeiten eröffnet. Und also wir suchen gerade nicht aktiv nach einem Publisher, beziehungsweise haben wir gerade keine Zeit dafür. Und wir hätten, also finanziell ist das nicht das Problem bei uns, weil wir vom Medienboard gefördert sind und da genügend Ressourcen haben. Aber vor allen Dingen, was das Marketing angeht, bräuchten wir halt viel Hilfe. Und eine Sache, die wir so ein bisschen ins Auge fassen und wo wir vielleicht denken, ja, vielleicht könnte das irgendwas werden, ist halt die PlayStation-Plattform, weil die haben ja auch eine VR-Brille. Ja. Und dann könnte man das Spiel auf PlayStation eben auch für die VR-Brille als auch nur für die PlayStation anbieten, weil das ja quasi auf beiden Bildschirmen funktioniert, also 2D sowie 3D. Und ja, aber also wir hören uns so um und schauen mal so, und wenn die Demo rauskommt, dann werden wir auch nochmal versuchen, ein bisschen outzureachen. Ja, also wenn das irgendwie eine Möglichkeit wäre, wäre das total klasse für uns auf jeden Fall. Aber aktuell konzentrieren wir uns eher noch darauf, quasi das Spiel für die Demo fertig zu machen und dann noch was zu haben, was wir richtig präsentieren können und was unsere Vision total zeigt, was dann da am Ende bei rauskommen soll, weil das ja auch wichtig ist, wenn man jetzt auf die Publisher-Suche geht.
Finde das ganz spannend. Man hört ja an, wie anstrengend auch dieser Prozess durchaus ist und wie viele Hüte du da auf deinem einen Kopf tragen musst. Vielleicht frage ich da auch mal einfach direkt danach. Also man bekommt ja schon so den Eindruck, das ist ein Spiel, ne? So besonders es ist, so fordernd ist es auch, damit umzugehen. Ihr macht euch viele Gedanken, wie kann man das cool vermarkten? Jetzt noch dieser Extraweg, sage ich mal, auf dem PC ohne VR-Geräte, nochmal eigene Portion Arbeit, dann die Sachen, die du übers Marketing gelernt hast. Wie hat sich in den letzten Jahren, das ist ja jetzt wirklich schon seit Jahren, wie du ja auch schon gesagt hast, läuft dieses Projekt. Wie hat sich in den letzten Jahren deine Beziehung zu dem eigenen Spiel verändert? Gibt es Tage, an denen du aufwachst und denkst, nee, ich fühle es überhaupt nicht, kann nicht sein, nee, bitte nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kennen auch viele Leute, die Spiele machen. Es ist einfach ein sehr großes Produkt geworden, sagen wir mal so. Und ich finde auch, je mehr man so über die ganzen Teilbereiche lernt, desto mehr weiß man, wie wenig man eigentlich weiß. Und das ist manchmal echt frustrierend, weil man das nicht so sieht, weil man eben diesem ganzen Berg überrollt wird. Aber wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und schaut, okay, wie sah es eigentlich vor ein paar Jahren aus, dann ist das schon sehr krass, wie viel wir einfach in der Zeit gelernt haben und gemacht haben und getan haben, auch wenn sich das alles so wie Sisyphos-Arbeit anfühlt. Aber ja, also manchmal habe ich solche Momente, wo ich dann sehr krass drinstecke und das nicht so sehen kann und sehr frustriert bin. Aber da ist es dann natürlich schön, wenn man eben die Nachricht bekommt, hey, ihr seid nominiert. Das ist dann natürlich sehr, sehr ein sehr gutes Gefühl.
Was motiviert dich denn eigentlich so entlang des Weges? Das ist ja auch etwas, worüber man vielleicht manchmal gar nicht so genau nachdenkt. Warum tue ich mir das eigentlich an? Weil es zwingt dir ja niemand, ne? Und euch ja auch niemand. Ihr könntet ja jederzeit sagen, okay, ne, hingeschmissen, keine Lust mehr. Was ist es, was dich dann trotzdem immer antreibt zu sagen, nö, machen wir jetzt weiter, seit Jahren schon?
Ja, auf jeden Fall. Der eine Punkt ist, wir haben schon so viel gemacht. Jetzt müsst ihr es auch zu Ende bringen, so. Ja. Und das andere ist eben, also wir sind gerade in so einer Phase, wir sind gerade in der Produktionsphase von unserem Spiel. Das heißt, es kommen jetzt gerade viele Dinge zusammen, an denen man einzeln gearbeitet hat. Und das setzt sich irgendwie zu so einem Bild zusammen. Und man merkt einfach, dass das alles, dass diese ganze Vorarbeit irgendwie Sinn gemacht hat. Und das jetzt mehr fleshed out aussieht und besser funktioniert. Und dann freut man sich eben total drüber, dass das alles so hinhaut, wie man sich das vorgestellt hat, in der Regel. Und natürlich freuen wir uns einfach mega drauf, wenn wir das Spiel mehr der Öffentlichkeit präsentieren können, wenn wir die Demo hochladen können, was ist ja auch nicht mehr so lange ist bis dahin. und dann eben einfach die, ja, die Leute das Spiel spielen und uns sagen, wie sie es finden. Und ja, das ist halt wie, wenn man so ein Baby zur Welt bringt irgendwie.
Ja, ja, ja.
Der Weg ist hart, aber es lohnt sich am Ende. Und darauf konzentrieren wir uns total.
Hast du auch Angst davor, vor diesem ersten Moment, wenn dann wirklich eine große Öffentlichkeit jetzt mal das anguckt, was ihr da gemacht habt, zuerst mal in Demoform?
Ja, schon. Mhm. Ich hoffe aber einfach, dass die Leute, also wenn wir die Demo hochladen, ist das ja auch schon mal ein erster Schritt, der uns ein bisschen die Last von den Schultern nimmt, ja, vom großen Release, weil wir das ja schon mal so ein bisschen austesten können, wie es ankommt und auch einfach Feedback sammeln können, was wir noch umsetzen können, was ja auch total hilfreich ist, damit unser Spiel am Ende besser ankommt. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Leute am Ende oder manche Leute am Ende eben auch checken, was für ein Team dahinter steckt, dass wir eben einfach sehr wenige Leute sind und dass sie sehen, wie viel Mühe wir uns gegeben haben, eben die VR-Version so fit zu machen und auch die PC-Version anzubieten. Also, dass die Leute uns einfach in dem Moment vielleicht eher verzeihen, wenn manche Sachen nicht so perfekt laufen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die auf jeden Fall das nicht sehen werden und sehr viel Shit posten werden. So, davor habe ich auch ein bisschen Schiss, weil ich das so noch nie erlebt habe. Aber ich denke, wenn wir da gut mit umgehen und wir sind ja auch ein Team, wir sind ja auch nicht alleine damit, dann können wir das schon irgendwie einordnen.
Ich habe gerade eben versucht, mich noch, während ich dir zugehört habe, zurückzuerinnern, bei welchem Spiel das war, aber ich komme nicht mehr drauf. Es war ein Kölner Indie-Studio. Ich glaube, die gibt's auch noch. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Moment, du weißt auch sofort, worauf ich hinaus möchte gleich. Die hießen, jetzt muss ich das live recherchieren, entschuldige, Monocle Studio, glaube ich. Ja, genau. Monocle Studio, so. Und die haben ein Spiel herausgebracht und vor einiger Zeit. Und das muss ich jetzt ganz kurz nachschauen, weil das mündet in einen ungefragten Tipp für dich, der vielleicht auch Quatsch ist, aber vielleicht auch nicht. Und zwar, Moment, hier ist es das, oh nein, hier, ich hab's gefunden. So, vielen Dank für die Geduld. Also, ich habe vor einiger Zeit, das ist schon Jahre her, 3-4 Jahre, ein Spiel gespielt von einem Kölner Indie-Studio, Monocle Studio hießen die, bin mir wie gesagt nicht gerade sicher, ob sie jetzt noch gibt, aber die haben ein Spiel veröffentlicht namens White Shadows. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Spiel, in dem so eine, ich glaube eine kleine Maus war das, durch so eine dystopische Miniaturwelt läuft und versucht, den Ausgang zu finden. So ein ganz ergreifendes und auch wirklich, wie gesagt, dystopisches Spiel. Und warum ich das erzähle, ist Folgendes. Das war auch ein ganz, ganz kleines Team und ich glaube, die machten sich ähnliche Gedanken wie du und ihr, nämlich sich zu fragen, wie können wir den Leuten da draußen sagen, dass wir wirklich dieses kleine Team sind und wirklich die Möglichkeiten und auch die Erfahrung nur so weit haben, wie wir sie eben haben. Und die machten das so, dass wenn man das Spiel startet, kurz vorm Hauptmenü ein Gruppenfoto des Entwicklerstudios zu sehen ist, so dass sofort klar ist, wenn man einen Blick drauf wirft, okay, das sind erstens nicht viele und zweitens, die sehen auch alle sehr jung aus und ich glaube, das hat bei mir zumindest geholfen und bestimmt auch bei einigen anderen auch, das direkt so einzunorden, weißt du, die Erwartungshaltung, da stehen keine 2000 Leute von Ubisoft irgendwie auf einem Riesengebiet, sondern das sind 4 Leute oder was gewesen und das half enorm, glaube ich, Erwartungshaltung zu managen und vielleicht wäre das ja eine Idee für euch.
Ja, das ist natürlich smart, wie die das gemacht haben.
Ja.
Ja, ich hab sowas auch letztens in einem anderen Spiel gesehen, weiß nicht, ob du das kennst, das kam vor kurzem raus, Karma, The Dark World.
Oh, war das, nein. Glaub ich.
Das ist ein sehr cooles Spiel, das kann ich dir empfehlen. Da hatten die auch in den Credits, hatten die, glaube ich, so ein Gruppenfoto, wo man dann auch das Team gesehen hat.
Oh, ja, also wow.
Das ist eine gute Idee, das schreibe ich mir auf.
Ja, bitte, sehr gerne. Und ich sehe es auch gerade krass, Karma The Dark World als Spiel, das in Ostdeutschland spielt? Ich drehe durch.
Ja, also ich wette, du findest das interessant.
Oh, wow. Okay, vielen Dank. Das ist ja auch im März jetzt erst erschienen. Mensch, guck mal, vielen Dank. Das Gespräch lohnt sich hier auf ganz ungeahnten Ebenen. Also fantastisch. Aber nichtsdestotrotz, nochmal kurz zurück zu dir. Und zwar Folgendes. Ich habe gesehen, über die Insta-Seite, glaube ich, von euch, dass jetzt gerade auch schon die Synchro-Rollen und die Vertonung des Spiels im Kasten ist. Ich sah da was. Das bedeutet, und du sagst jetzt auch schon, ne, Demo ist quasi auch schon bald auf dem Weg. es fühlt sich ganz so an, auch wenn euer Spiel in der Kategorie Bester Prototyp nominiert wurde, dass das ganze Ding schon so auf einer halben Zielgeraden ist. Ist das korrekt? Also auch über die Demo hinaus kann es passieren, dass man in so einer halben Bälde dieses Spiel spielen kann? Also als Vollversion?
Ja, also wir wollen natürlich nicht zu
Nein, um Gottes Willen.
Zwischen der Demo und dem Release verstreichen lassen. Ich kann es jetzt leider nicht genau sagen.
Ja, ja, na
die
klar.
Die Ankündigung
na klar.
wird noch kommen.
Ja,
ja aber wir fangen jetzt gerade eben an, die die Voice Lines einzubauen. Und ja, das ist sehr cool. Das fühlt sich sehr cool an.
Das ist nochmal ein extra Schritt, oder? Wenn das Spiel zu sprechen beginnt, das stelle ich mir so vor, ihr habt jetzt keine Kinder, aber wie wenn das eigene Kind zu sprechen beginnt. So stelle ich mir das vor.
Ja. Es beginnt zu leben.
Ja. Ja, hoffentlich sind die Leute auch lieb und fair zu diesem Kind. Man kann es ja nur hoffen. Ja.
Wie noch
eine letzte Frage und das würde mich auch nochmal sehr interessieren. Jetzt ist es ja so, ne, DCP-Nominierung, das ist nochmal ein richtig toller Boost, dann kommt diese Demo und dann ne, irgendwann dann darauf dann auch dieser Full-Release. Stellst du dich da jetzt schon irgendwie auf mögliche Szenarien ein, wie das ausgehen könnte oder hast du dafür gar keine Nerven und Zeit? Also was ich damit meine ist, wenn ich zum Beispiel, und das ist nur schwer vergleichbar, aber zumindest ein bisschen, eine große Veranstaltung vor mir habe, wo ich was moderieren muss oder keine Ahnung und ich merke, ich werde nervös, dann laufe ich im Kopf einmal die Szenarien durch, die passieren könnten. Also den Worst Case und den Best Case zum Beispiel. Dann habe ich das schon einmal durchgespielt und dann fühle ich mich ein bisschen besser. Machst du das auch oder hältst du das von dir fern?
Also zu einem Teil müssen wir das ja auch machen, weil wir eine Firma haben und wir irgendwie damit planen müssen, wie es danach weitergeht und so. Also so ganz konkret haben wir das jetzt, glaube ich, noch nicht niedergeschrieben. Ich glaube, wir haben irgendwann mal so Fallszenarien gemacht, wo wir aber jetzt auch schon merken, okay, wir lernen immer mehr dazu, was ist realistisch, was nicht. Also ich denke schon irgendwie drüber nach, aber ich stelle mich eben auch auf alles ein. Also auch auf das Spiel wird total Hit. Oder das Spiel wird normal gut ankommen für ein erstes Indie-Game. Oder halt, das Spiel spielt niemand und so.
Ja, ja.
Aber ja, ich werde natürlich alles dafür tun, dass es nicht floppt so. Ich glaube, wir haben auch einfach ein gutes Umfeld dafür, was uns dabei unterstützen wird. Ja. Dass es jetzt nicht, keine Ahnung, nur 3 Reviews bekommt oder so.
Ja.
Ich hoffe, ich kann auf meine Leute zählen.
Ja gut, das war so ausgesprochen, die sollen das da draußen ruhig hören. Ja, fühlt euch angesprochen.
Genau. Ja. Ja, aber ich versuch's auch so ein bisschen von mir fernzuhalten, weil unsere Macht liegt nur begrenzt da.
Ja.
Also wir können es nur zu einem begrenzten Faktor beeinflussen, was daraus wird. Und ich glaube, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, dann beschäftigt man sich nur noch damit und dann geht's einem nur schlecht und das ist auch nicht gut.
Ja. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer Daumen zu drücken, nicht nur für die Nominierung und dann womöglich ja sogar den Preis, sondern auch für alles, was in den nächsten Monaten da so passiert. Ich stehe hier am Seiten aus und beobachte das voller Neugier und Inbrunst und bin wirklich ganz gespannt, was dabei rauskommt. Wirklich, ich drücke euch alle Daumen.
Ja, danke schön. Ich drücke dir übrigens auch die
Daumen.
Ach so,
ja. Ja, vielen Dank. Also ich rechne mir da gar nichts aus. Ich habe mich über die Nominierung auch sehr gefreut und nutze den Anlass, mir einen Anzug zu kaufen. Und das war's. Ich gehe da mal hin, ich guck mir das an. Ich treffe Leute, die ich kenne und dann der Rest ist optional.
Ja, aber dann sieht man sich da ja.
Ja, genau. Ich werde winken, ich werde zurufen. Ja. Das wird alles ganz aufregend. Toll. Ja, schön. Also bis dahin, wie gesagt, gedrückte Daumen. Toi, toi, toi. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
Wir gehen von dieser Kategorie rüber in die Kategorie Beste Story, denn da wurde unter anderem nominiert das Spiel mit dem ungewöhnlichen Titel und vertraut mir nicht nur, das wird ungewöhnlich daran sein, Mini-Mini-Golf-Golf, ein Spiel entwickelt von einem Studio namens 3 More Years, ein Debütwerk dieses noch recht jungen Studios, angeführt von Friedrich Kirschner und den habe ich auch hier zu Gast. Ich kannte Friedrich vorher noch nicht, hoffe es ist okay, wenn ich ihn duze, ich glaube schon, und war ganz angetan, denn er sowie auch die Leute in seinem Studio haben einen Theaterhintergrund. Die kommen aus einer eigentlich ganz anderen Ecke und gleichzeitig ist Theater ja auch nicht so weit weg von der Welt der Spiele. Und das eröffnet natürlich einen breiten Flur, einen breiten Korridor an Fragen. fragen. Insbesondere auch zum einen erstmal, woher sie kommen, warum sie sich gedacht haben, wir gehen von der Theaterwelt in die Spielebranche hinein und auch, wohin sie gehen. Und dazwischen, wie man um Himmels Willen auf ein Spiel namens Mini-Mini-Golf-Golf kommt. Ich schaffe es nicht, das zu erklären. Ich versuch's. Ich weiß, Friedrich wird uns das auch nochmal erklären mit seinen Worten. Also alles gut, aber es ist ein Spiel, stellt euch vor, wie so eine Art Minigolf, allerdings in so einem Cyber-80s-Setting. Und es ist diese Art von Spiel, bei der man sehr schnell merkt, es wird hier was ganz anderes erzählt als ein Abenteuer auf dem Golfplatz. Es geht um Gesellschaft, es geht um Philosophie, es geht um die großen Sachen im Leben. So, ihr merkt schon, ich habe es mittlerweile gespielt und es ist schwer für mich in Worte zu fassen. Aber dafür haben wir Friedrich und nicht nur dafür, er wird auch vieles andere erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und improvisiere den nächsten kleinen Soundtrenner und der wird wie folgt lauten. Was bedeutet dir persönlich eigentlich diese Nominierung des DCP?
Also mir persönlich, würde vielleicht gerne antworten wollen mit uns persönlich. Das Studio hat sich gegründet aus Menschen, die aus dem Theater- und Performing Arts Bereich kommen und sich dort schon sehr viel mit neuen und digitalen Medien auseinandersetzen und dann eben so einen Schritt in eine populärkulturellere, Form gemacht haben. Und ich glaube, dass diese Nominierung für uns alle so auch so ein Willkommen ist, dass das funktioniert und auch so eine Unterstützung, dass die Art und Weise, wie wir die Welt sehen oder wie wir Geschichten erzählen oder was wir denken, was wichtig ist, dass das nicht nur jetzt im hochkulturellen Bereich irgendwie funktioniert und wenn man irgendwie eine Bühne zur Verfügung hat und Kulturförderung bekommen hat, sondern dass es da eben auch Leute gibt in der Welt proper, die das toll finden und die das auch zu schätzen wissen und die auch sagen, nee, das ist auch cool, was ihr macht. Mhm. Und ich glaube, dass das hilft voll, sich nicht so zu fühlen, als wäre man so the odd one out irgendwie.
Jetzt würde ich trotzdem dich nochmal versuchen, aus diesem Kollektiv ganz kurz nochmal herauszuziehen und zu fragen, okay, aber was bedeutet dir das als Friedrich persönlich?
Mhm. Also ich persönlich finde natürlich ganz toll, für beste Story nominiert zu sein, weil ich die Story in diesem Spiel geschrieben habe, also entwickelt mit anderen Menschen, aber dann wirklich geschrieben selber. Und ich schon viele Dinge in meinem Leben gemacht habe, aber immer Videospiele machen wollte und natürlich, dass ein ganz tolles Gefühl ist, das erste Videospiel, das man macht, dann gleich nominiert zu bekommen. Das das fühlt sich toll an, ist auch so ein bisschen humbling, wie man sagt. Genau, also ist super.
Ich finde das ganz charmant, wie euer Studio heißt, Three More Years. Und ich muss sagen, vielleicht liegt es an der Situation, in der sich diese Branche jetzt schon längere Zeit befindet. Aber wenn ich das lese auf meinem Papierchen, es klingt immer wie eine Durchhalteparole. Also noch 3 Jahre, dann ist es geschafft. Und jetzt muss ich mal fragen, ist der Name tatsächlich so gemeint?
Ja, schon auch so ein bisschen. Also noch 3 Jahre das machen können. Ich habe ganz viele Dinge gemacht, die man eigentlich nicht machen kann, weil man nicht durchhalten kann. Also Medienkunst, dann irgendwie akademische Sachen und alle diese Bereiche, die eigentlich Sachen sind, wo man irgendwas hinzufügen möchte, wo man was für andere Menschen macht oder mit anderen Menschen macht, wo man sagt, lass uns doch an den positiven Dingen weiterforschen. Ich finde, Kultur ist immer so ein bisschen so ein, man darf das noch ein bisschen machen, weil die Welt sich ja jetzt eher weniger dahin entwickelt hat, dass mehr und mehr Unterstützung für diese Bereiche stattfindet, sondern dass eher weniger Unterstützung stattfindet. Und da dachten wir damals, als wir das Studio gegründet haben, dass doch 3 Jahre ist so ungefähr, was wir gerne mal hätten für ein Videospiel. Und wenn man dann noch mal eins machen kann, das wäre doch toll. So kam das dann. Und ich glaube, es ist so ein gewisse es bezeichnet so eine gewisse Ehrfurcht davon, dass es einfach längere Projekte sind, die man da macht. Mhm. Und dass man immer darauf angewiesen ist, dass andere Leute einem den Raum geben und die Unterstützung geben, das auch machen zu können.
Mhm. Die Studiogründung war im September 2023, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Kannst du dich mal da so ein bisschen quasi in deinem eigenen Leben selbst verorten? Wo warst du da gerade, dass dann irgendwann dieser Entschluss kam, so Leute, wir machen jetzt hier dieses Studio. Ich habe auch gelesen im Zuge dieser Frage von einem Unternehmen, also im wörtlichsten Sinne, nicht im kapitalistischen Sinne, sondern einer Unternehmung namens Spiel und Objekt. Hat das damit womöglich auch irgendwie zu tun?
Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Also Spiel und Objekt ist keine Unternehmung, sondern ein Studiengang, den ich gegründet habe an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch im Jahr 2018. Da die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ist eine in Deutschland sehr bekannte Hochschule für Theater. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 10 Jahre lang, ein bisschen über 10 Jahre lang, die Professur für neue Medien an dieser Hochschule inne. Das heißt, ich bin recht jung zu dieser Professur gekommen und habe das eine ganze Weile gemacht. Und habe auch großen Spaß daran gehabt und es gab dann aber so mehrere Entwicklungen gleichzeitig, die mich dazu bewegt haben zu sagen, ich kann das jetzt nicht noch 25 Jahre machen.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, weder ich noch die Menschen, die mit mir zu tun haben, werden unglaublich viel Spaß daran haben und ich wollte nie an irgendwas kleben, wo ich das Gefühl habe, hier ist jetzt Sicherheit, hier kann ich mich jetzt ausruhen, sondern mir war wichtig, schon das, was ich machen kann, auch mit einer gewissen Verantwortung zu machen. Und ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, es ist so der Moment gekommen, wo andere Leute diesen Studiengang weiterführen können. Und deswegen bin ich gegangen. Also ich hatte eine volle Professur verbeamtet und habe dann aber gemeint, gut, das ist besser bei anderen Leuten aufgehoben. Und dann bin ich gegangen und habe ein Videospielstudio gegründet mit Freundinnen von mir.
Das war der
Punkt.
Ja. Ist das eine Entscheidung, die du jetzt heute, einige Jahre ja später, bereust oder sagst du, nö, alles richtig gemacht eigentlich?
Alles richtig gemacht.
Toll.
Also ich habe selten so gut geschlafen wie in den letzten 1,5 Jahren. Das soll nicht heißen, dass alles immer einfach war.
Ja.
Aber ich glaube, eine große Sache ist, ich glaube, es ist cool, so jüngeren Leuten Methoden und Praktiken an die Hand zu geben, wie man mit neuen Medien neu erzählen kann. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, irgendwann, das hat sich so abgehoben und abgetrennt von der Welt, dass es für mich irgendwie wichtig war, auch wieder was zu machen, wo ich sage, nee, ich möchte auch wirklich gerne direkt mit Leuten und dem, wie die Leute jetzt gerade leben, irgendwie in Verbindung stehen. Jetzt ist das Spiel, das wir gemacht haben, nicht unbedingt die einfachste und direkteste Art des Narrativen. Aber ich glaube, es sind trotzdem einfach schon so viel mehr Leute, die dieses Spiel gekauft haben,
ja,
als Publikum in unseren Theaterstücken. Das heißt schon auch was.
Da kommen wir mal, können wir direkt zu diesem Spiel mal kommen. Mini-Mini-Golf. Mir ist es wirklich unmöglich, dieses Spiel in Worte zu fassen. Egal, wie ich es versuche, es ist nicht leicht. Deswegen würde ich dich jetzt einfach mal bitten, kannst du es den Leuten da draußen mal mit deinen eigenen Worten versuchen zu erklären? Ich habe dir das gar nicht gesagt, aber vor unserem Gespräch gab es oder gibt es eine kleine Anmoderation, da stelle ich dich schon mal ganz kurz vorne und auch das Spiel, wie man sich das vorzustellen hat. Aber ich bin mir sicher, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, diese Anmoderation liegt noch in der Zukunft, ich werde scheitern, dieses Spiel in wenige Worten zu packen und zu beschreiben. Deswegen frage ich dich jetzt einfach nochmal, wie würdest du es den Leuten vor ihren Augen zeichnen?
Mini-Mini-Golf ist ein Videospiel, in dem es nur am Rande um Minigolf geht. es geht um die sehr großen Fragen, die viele von uns, glaube ich, beschäftigen, nämlich die Frage, wie kann ich mir eine alternative Zukunft vorstellen? Können diese alternativen Zukünfte überhaupt mit den großen Herausforderungen wie dem Klimawandel und so weiter umgehen? Und wie sieht denn so ein Leben aus in so einer alternativen Zukunft, die sich hauptsächlich dann in irgendeiner Form mit dem Klimawandel auseinandersetzt? Und um das alles so zu erzählen, dass es nicht irgendwie so plump und platt wird, haben wir uns selbstverständlich dafür entschieden, es über so eine Art wilden Fiebertraum eines nostalgischen Videospiels herum zu erzählen. Und da kam dann Mini-Mini-Golf-Golf raus.
Also irgendwie ist meine Folgefrage jetzt schon beantwortet, aber irgendwie auch nicht. Deswegen, ich stelle sie einfach trotzdem. Wie kommt man auf sowas? Also die Themen, die da drin stecken, ich sehe es schon, ne? Das ist auch was, was mich zum Beispiel bewegt. Aber wenn man mir jetzt sagen würde, du, ne, mach doch mal jetzt ein Spiel, was nicht sofort erkennbar sich um diese Themen dreht, die du gerade beschrieben hast, würde ich trotzdem nicht auf Mini-Mini-Golf-Golf kommen. Also kannst du uns da noch so ein bisschen hineinführen? Bist du zum Beispiel, ist ja jetzt eine naheliegende Frage, aber ich frage trotzdem, also Mini-Golf-Meister einfach, ist das was, was eh in deinem Leben stattfindet? Also wie findet man zu dieser Verpackung?
Also ich kann das auflösen. Ich bin nicht Minigolfmeister. Ich mag Minigolf spielen sehr.
Stell dir vor, du wärst Minigolfmeister.
Ich stelle es mir vor.
Ach toll.
Genau, ich stelle es mir vor. Ich bin absoluter Minigolfmeister. Aber ich glaube, der Zugang war eben nicht über die Meisterschaft. Ich glaube, der Zugang war, es gab diesen Moment, wo mein Vater einen Amiga 2000 nach Hause gebracht hat. Und wir sind Spätaussiedler und Computer haben eine große Rolle gespielt in der Möglichkeit, was man alles werden kann in Deutschland. Wir sind aus Rumänien nach Deutschland gekommen und das war so ein großes Ding. Ich glaube auch nicht nur für mich und auch nicht nur für Leute, die nach Deutschland gekommen sind, sondern dass Computer so ein Versprechen hatten. Und eines dieser ersten Spiele, die wir dort hatten, war, ich glaube, es heißt Zany Golf. Und es war einfach ein Minigolfspiel auf dem Amiga. Also ganz viele Spiele auf derselben Diskette und so weiter. Und ich habe das wirklich sehr gerne gespielt. Und die komplette Steuerung von Mini-Mini-Golf-Golf ist quasi auf dieses Spiel aufgebaut. Und ich glaube, für mich haben Videospiele sehr lange, und jetzt gerade lerne ich, wie das ist, wenn das nicht mehr so ist, aber immer diese Möglichkeit dargestellt von etwas anderem. Und ich habe dann festgestellt, aber eigentlich ist das immer nur so rückblickend. Eigentlich schaue ich immer zurück, was Videospiele mal waren für mich und was sie gezeigt haben. Und das ist quasi der Einstieg gewesen, dann auch die Geschichte so zusammenzubauen, zu sagen, was ist, wenn wir immer wieder Spiele vorholen in oder den Gedanken an Spiele vorholen in ganz wichtigen Momenten in unserem Leben und wir das immer wieder mit diesen Spielen abgleichen und was diese Idee von Spiel für uns bedeutet. Und dann haben wir angefangen, auch nicht alleine, sondern das ist dann toll, wenn man das in Unterhaltung machen kann mit anderen Leuten, das eben auszubauen.
Ich finde, es ist ein so faszinierendes Spiel, dass ich dann noch einmal nachfragen muss, wenn ich dich jetzt fragen würde, auch gerne im Hinblick auf die Story, die du ja maßgeblich geschrieben hast, aber auch das ganze restliche Spiel, was ihr gemeinsam als Team entwickelt habt. Gibt es da Titel, die dir einfallen, wenn ich nach Inspirationsquellen frage, wo ich sage, egal in welcher Hinsicht, ob die dich jetzt wegen des Themas inspiriert haben, ob die dich inspiriert haben im Hinblick darauf, was dieses Medium machen kann und erzählen kann, gibt es da Namen, die dir da einfallen? Von dem Senigolf jetzt mal abgesehen.
Voll. Also eine große Inspiration ist natürlich Pony Island. Das ist ein Spiel, das super gut damit war, das eine zu sein und aber eigentlich das andere erzählen zu wollen. Auch Doki Doki Literature Club ist eine Sache, die wir alle gespielt hatten und die sehr cool war. Und aber eben auch die Arbeiten von Sam Barlow, also der ja ganz viel auch mit Live-Action arbeitet. Also da gibt es, ich finde, gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren sind so viele fantastische Spiele rausgekommen, dass da gibt es unglaublich viel Inspiration. Also da ist, wir bauen schon auf Dinge auf, die andere Menschen vor uns quasi aufgemacht haben und wo man sagt, aha, so kann man das erzählen, so kann man Dinge machen.
Es ist auch in dieser Hinsicht faszinierend, dass immer, wenn ich jetzt in den letzten Jahren mit Entwicklerinnen und Entwicklern aus der Branche gesprochen habe, da auch immer eine große Überlegung im Raum stand, wenn es darum ging, neue Spiele zu entwickeln, nämlich, okay, wie können wir aus unseren vielleicht auch mal ganz abstrusen oder abwegigen Ideen ein Spiel machen, das doch für möglichst viele Menschen verständlich und zugänglich und auch attraktiv ist. Also auch im Sinne einer, ich sag mal, marktwirtschaftlichen Überlegung, dass man sagt, naja, wir haben ja da jetzt viel Geld und so investiert, das soll sich ja auch verkaufen. kaufen. Euer Spiel in der Selbstbeschreibung und in der Präsentation und auch im ganzen Konzept, es wirkt wie so eine Antithese auf diese Überlegung, wie so ein, okay, ich bin jetzt einfach so und ihr müsst euch damit arrangieren oder auch nicht. Ich musste auch immer denken, gerade mit diesem Theaterhintergrund, ich gehe sehr gerne ins Theater und manchmal gucke ich mir dann an, so moderne Neuinterpretationen von so klassischem Stoff wie Kafka irgendwas oder so, und dann sitze ich auch drin und denke mir, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich hier rausgehen werde. Und so ist euer Spiel. Und ich muss noch mal fragen, gab es da jemals eine Sorge oder spielt das überhaupt eine Rolle, dass man sich gefragt hat, okay, was ist, wenn es einfach niemand kaufen möchte, wenn es niemand versteht, was wir hier machen?
Tatsächlich war es ein bisschen andersrum. Wir wussten so, aha, das erste Spiel, das muss man einfach machen. Also das ist jetzt egal, da kann man sich noch so viele Gedanken machen. Wir haben das noch nie gemacht. Deswegen ist es wichtig, das Erste zu machen und dann anhand von dem, was man gemacht hat, zu sehen, aha, was wäre vielleicht einfacher gewesen oder wie reagieren die Leute drauf. Also ich glaube, man kann sich viele Tutorials anschauen, Podcast-Folgen hören, Artikel lesen, How to Market a Game, Discord-Kanäle abonnieren. Man muss es machen. Und ja, uns war als Studio relativ klar, es gibt dieses eine Spiel, das wir machen, das ist Mini-Mini-Golf-Golf. Das darf so abgefahren sein, da dürfen wir uns austoben. Und dann gucken wir, wie Leute darauf reagieren. Und dann gibt es andere Spiele oder ein anderes Spiel, das wir eigentlich machen wollten, wo wir uns auch beworben haben für Förderung und so weiter, das viel stärker marktwirtschaftlich gerahmt war. Also wo wir auch Marktanalyse gemacht haben, alles, was man so macht, damit man irgendwie Geld bekommt. Und selbstverständlich haben wir kein Geld bekommen, weil wir haben angefangen, nach Geld zu fragen, als alles um uns rum in Flammen aufgegangen ist. Das ist dann auch verständlich. Also no shade, wie man sagt.
Ja, ja.
Aber es gab immer die große Freiheit zu sagen, schau, Minigolf machen wir. Und wir haben das auch, wir haben nicht von Anfang an Minigolf so gemacht, wie es jetzt da war, sondern wir hatten zuerst Minigolf, dann haben wir das mal auf den App Store gebracht, dann haben wir diese Interventionen gemacht mit diesen weirden Zwischendingern, wenn ich die Kurse falsch spiele, dann haben wir die Talkshow gemacht. Und so haben wir uns auch immer Schritt für Schritt weiter bewegt und immer so reingehört, was finden die Leute denn interessant, was nicht. Und auch festgestellt, man muss viel mehr Brücken schlagen, Zugänge schaffen. Und damit Leute überhaupt reinkommen und überhaupt eine Chance haben, das irgendwie alles zu verstehen. Und ich glaube, wir hatten anfangs gedacht, das wird so eine Art Prequel zu dem Spiel, das wir dann machen wollen. Und Prequels dürfen gern so ein bisschen weird sein. Deswegen haben wir uns das so stark erlaubt, das so sehr weird auch laufen zu lassen.
Du hast ja diesen ganz spannenden Sprung jetzt vorgenommen von der einen Kulturbranche, sage ich mal, in die andere, von der Theaterwelt, zumindest jetzt mal vorübergehend, in die Welt der Spieleentwicklung. Man könnte aber auch sagen, es ist der Sprung von einer, also schwierigen Branche in die nächste, weil beide kämpfen mit Problemen wie Gelder, Finanzierung, einen Raum finden für die eigenen Performances, sage ich mal. Wie hast du diesen Sprung erlebt? Ist das so, wie ich es gerade beschrieben habe für dich?
Also als ich gekündigt habe, war mir nicht bewusst, dass alle diese Bereiche zusammenbrechen werden.
Ja, ja.
In relativ kurzer Zeit. Ja. Ja, ich glaube, also ich komme aus einer sehr privilegierten Position. Ich hatte die Möglichkeit, Geld anzusparen. Ich habe sehr viel Unterstützung aus der Familie, die sich da irgendwie auch einiges zusammengesammelt, zusammengearbeitet hat, seit die da in Deutschland sind. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, das irgendwie zu machen. Und ich finde, dann will ich das auch machen und dann will ich das auch nicht machen im Sinne von, ja, dann muss ich halt machen, was der Markt will.
Ja, ja.
Sondern dann finde ich, wenn ich schon diese Möglichkeit habe, dann möchte ich das immer nutzen, um Räume aufzumachen, um zu gucken, hey, wie geht's denn auch noch? Wie kann man denn die Art und Weise, wie Welt gerade passiert und wie wir uns darin orientieren, irgendwie mit den Mitteln, die wir gerade haben, auch abbilden? Und das war im Theater so, und das ist, also wir haben ja auch nicht Shakespeare inszeniert im Theater. Wir haben Gesellschaftssimulationen gemacht für 80 Leute, wo man sich weirde Kostüme anzieht und in krassen Interfaces irgendwie interagiert und so. Also ich finde, die, die können und die, die durchhalten können, haben immer ein bisschen die Verantwortung, Räume aufzumachen für andere Formen des Erzählens, die nicht immer nur den Menschen zugutekommen, die das halt schon die ganze Zeit machen und da so ein bisschen Gatekeeping machen.
Bist du denn zufrieden mit dem Feedback der Leute da draußen? Das Spiel ist im Dezember 2024 erschienen. Wir haben schon gesagt, die Nominierung des DCPs ist natürlich riesentoll, aber wie ist es mit der Resonanz da draußen? Bist du zufrieden damit?
Also weit über zufrieden hinaus. Ich meine, ich möchte vielleicht auch noch kurz kontextualisieren, wie hart Theaterkritik ist. Also ja. Das erste Stück, das wir hier im Hebbeltheater gemacht haben, zusammen mit der Gruppe Invisible Playground, da hat die Bild-Zeitung uns super gefunden und die Taz fand uns richtig scheiße. Und das ist schon brutal. Also man läuft dann so ein paar Tage durch die Welt und denkt so, hä, Moment, das ist komplett falsch rum und was habe ich eigentlich gemacht und so. Und man lernt dann schon schnell, gerade auch wenn man so interaktive und partizipative Stücke macht, die Leute machen das zu ihrem. Also es ist dann nicht mehr das eigene. Und wenn ich jetzt so durchlese, was die Leute da so assoziieren, und ich finde selbst die negativen Reviews, die wir haben, so nice. Also im Gegensatz zu dem, was man sich so von KritikerInnen anhört, finde ich, ist das voll in Ordnung, dass Leute sagen, das ist nicht meins, ich kann da nichts draus ziehen, ich hab das Gefühl, dass ja der Artstyle der Videos ist nicht, was ich gut finde. Andere Leute finden das halt voll geil und das ist voll in Ordnung. Und dass so viele Leute das kaufen und dass so viele Leute Reviews schreiben und dass die Leute in den Reviews es auch richtig geil finden. Oder wir hatten ein Review, keine Ahnung, das ist 9 von 10 oder sowas. So richtige Webseiten, wo man so davor, die halt immer so gelesen hat, das ist viel krasser, als wir dachten. Also wir dachten, wir wären da viel mid-mäßiger.
Ja. Wie geht's denn jetzt nun mit dir und mit euch weiter? Was sind die Pläne? Du sprachst von einem zweiten Spiel, mit dem ihr auch schon mal auf einer Pitchrunde quasi wart. Liegt das noch in der Schreibtischschublade? Gibt es noch weiterhin 3 More Years? Wie sieht der Plan aus?
Also die Hoffnung ist, dass das dritte Jahr irgendwie gesichert werden kann.
Ja, jetzt.
Dass die ersten 3 Years funktionieren. Und da gibt es sehr konkret ein Spiel, das wir auch machen werden, das auch nächstes Jahr rauskommt. Ich will nicht zu viel sagen, aber das wird, glaube ich, gehen. Auch wegen Mini-Mini-Golf und dem, was wir noch so an Rest in Ressourcen irgendwie haben. Und trotzdem versuchen wir da nochmal irgendwie Förderung zu bekommen. Ich finde ganz interessant, dass wir jetzt darauf aufbauen können, dass es Minigolf gab. Und ich glaube, wir haben es den Leuten nicht super einfach gemacht mit Minigolf. Also der Abstand zwischen Minigolf und dem, was wir erzählen wollten, ist schon sehr groß. Und ich persönlich finde das richtig cool. Also ich finde das super, wenn das so ist. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es immer so sein muss oder dass alle Leute es super finden müssen. Und ich glaube, man kann das viel entspannter machen und kann in dieser Welt, die uns allen sehr wichtig ist, die wir daran gearbeitet haben, noch sehr viel mehr interessante Geschichten erzählen. Und ich glaube, das ist weiterhin wichtig, dass wir Geschichten erzählen wollen, die nicht so oft in Videospielen vorkommen, von Müttern, die ihre Kinder verlassen, von der Frage, wie man eigentlich gestalterisch, politisch diese Welt anders bauen kann. Und das trotzdem weiterhin ein bisschen weird. Und trotzdem so, dass man dann was in die Welt bringt, wo man denkt, ja, das muss ein Videospiel sein. Und ja, das ist aber auch weird, das als Videospiel zu machen. Und ich glaube, das noch mindestens ein Jahr weiterzumachen, da, genau, arbeiten wir mit Hochdruck dran oder arbeite ich mit Hochdruck dran, ja.
Spannend. Ich werde von Herz die Daumen drücken, weil wie gesagt, ich fand diesen Aufschlag, den ersten, hoch faszinierend und ich bin so gespannt, was da noch in Zukunft von euch so kommt. Ich drücke wirklich alle Daumen und danke dir für dieses wirklich, wirklich, wirklich schöne Gespräch. Wirklich, danke.
Danke dir auch für die Fragen und danke dir auch, dass du das hier so weitermachst. Vielleicht eine ganz kurze Sache noch.
Ja, bitte.
Eine sehr weirde Sache, die mir aufgefallen ist. Ich glaube, das letzte Mal so richtig geguckt in der deutschen Indie-Review-Podcast-Szene hatte ich so vor 5, 6, 7 Jahren.
Oh, wow.
Und da sah das ganz gut aus. Da gab es ganz viele, da gibt es WASD-Magazin und G und Und jetzt, als wir jetzt nochmal geguckt haben, wen gibt's denn da eigentlich? Es gibt so wenige.
Ja, ja.
Und es ist so wichtig, was ihr macht, aber auch was du machst und dass du das mit dieser Regelmäßigkeit machst und dass du schaust, wem ihr da eine Plattform gibt und wen nicht. Das ist richtig, richtig super.
Ach toll. Ich kann jetzt sagen. Ohne Witz, ich freue mich riesig. Ich kann ja auch aus Transparenz sagen, wir nehmen hier an einem Vormittag auf. Der restliche Tag wird gefärbt sein von diesen lieben Worten. Ich freue mich sehr. Wirklich. Vielen Dank.
Schön. Dann hab einen fantastischen Nachmittag und ein schönes Wochenende.
So, spannenderweise, weil ich einmal das super klug gemacht habe versehentlich, bleiben wir unter anderem in der Kategorie Beste Story, denn Selima Heister, Narrative Designerin bei Gentle Troll Studios, weiß ich gar nicht, Gentle Troll auf jeden Fall, sie ist für ihr Studio stellvertretend da, das wie gesagt für ihr Spiel Tavern Talk, eine Visual Novel mit einem besonderen Twist, nominiert wurde für die Kategorie Beste Story, aber ihr Studio wurde außerdem nominiert für Bestes Studio. Und deswegen werden wir auch über beide sprechen. Erstmal, wie es ist für dieses Spiel und damit ja auch in weiten Teilen für ihre eigene Arbeit nominiert zu werden. Und zum anderen, wie es so ist, bei einem potenziellen Best Studio zu arbeiten. Hochinteressant. Noch kurz ein Wort zu Tavern Talk. Also, das kann man sich so vorstellen, man steht da am Tresen in der Fantasy-Welt, aber eine sehr moderne Fantasy-Welt und da kommen Leute rein und sagen, ich erlebe ganz schlimme Dinge da draußen, hast du was für mich? Und dann kann man durch die Gespräche und die Getränke, die man diesen Menschen oder auch anderen Wesen anbietet, deren Geschick beeinflussen auf ihren Abenteuern und irgendwann kommen die zurück und erzählen, wie es war. Das ist runtergebrochen, die Idee von Tavern Talk, auf eine Weise super innovativ. Ich habe das gespielt, ich mochte es wirklich sehr, kommt auch gut da draußen an, kann ich euch nur ans Herz legen. Und alles andere wird euch Selima erklären. So, nächster Soundeffekt. Ich habe ein Glas und einen Flaschenöffner. Achtung! Meine allererste Frage, was bedeuten dir diese beiden, muss ich ja sagen, Nominierungen eigentlich?
Die bedeuten mir und dem Studio tatsächlich unglaublich viel. Vor allem die beste Story-Nominierung, die bedeutet mir persönlich als Creative Lead und Narrative Designer auf Tavern Talk sehr, sehr viel, weil das bedeutet ja, dass die Story, die wir erzählen wollten mit Tavern Talk, wirklich auch so angekommen ist, wie wir sie erzählen wollten und dass auch eine Wertschätzung da ist und dass die Jury auch das ausgewählt hat und gesehen hat und deswegen auch Tavern Talk dafür nominiert hat. Das bedeutet mir als Writer sehr, sehr viel. Und Studio des Jahres bedeutet Gentle Troll und allen von uns und auch vor allem Michel, unserem Chef, sehr viel, weil Gentle Troll gibt's ja schon seit 11 Jahren. Ja. Und genau, wir haben ja mit Serious Games angefangen und Michel war ja damals erst Solo-Entwickler, dann ist das Team gewachsen und mit Tavern Talk haben wir es endlich in das Unterhaltungsgewässer geschafft. Mhm. Und bedeutet uns sehr viel, dass irgendwie das Studio, das Team durch diese Nominierung halt auch anerkannt wird, ja.
Ja. Nur damit ich das mal für mich so einordnen kann, du hast es schon gesagt, ne, als Writerin warst du da mit dabei, aber vor allem ja auch als Narrative Designerin. Das bedeutet, für alle, die diesen Begriff nicht kennen, du hast dich beschäftigt an der Schnittstelle zwischen der Story und dann der Überlegung, wie können wir das quasi alles spielbar machen? Also diese beiden Welten so ein bisschen zu verheiraten. Wie viele oder gab es noch andere Leute, die auch quasi bei der Story mitgewirkt haben? Also, oder saßt du im Elfenbeinturm oben, so stelle ich mir das vor, an deinem dunkelholzigen Schreibtisch und hast gesagt, so, das schreibe ich jetzt, in 6 Monaten melde ich mich wieder zurück.
So hat es tatsächlich angefangen.
Ach.
Ich war ganz alleine als Writer und Narrative Designer, als wir den Prototyp gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt, da ist ein bisschen mehr Arbeit zu tun und haben dann noch einen Writer dazugeholt, der dann mit mir zusammen Tavern Talk geschrieben hat, aber auch das Narrative Design gemacht hat. Das ist tatsächlich im Game Development oft so, dass der Narrative Designer ein sehr breites Wort ist, das sehr viele narrative Aufgaben unter einem Regenschirm so vereint.
Mhm.
Und ich habe mich tatsächlich dann während der Produktion auch eher wirklich auf das eigentliche Narrative Design fokussiert. Also wie bringen wir das zusammen? Und dann die Writer, wir haben nämlich dann noch einen Werkstudenten dazu bekommen, der dann auch noch geholfen hat, haben dann die Story größtenteils geschrieben. Ich habe auch mitgeschrieben, aber jetzt nicht nicht alles, sondern das waren wirklich dann noch die anderen Writer. Und das heißt, ich war nicht alleine in meinem Turm eingesperrt, da waren noch zwei weitere, die mir Gesellschaft geleistet haben.
Wie schwierig, würdest du sagen, war dein Job? So alles zusammen. Also die ganzen Phasen, sage ich mal, zusammengenommen, wenn du jetzt zurückschaust auf dieses abgeschlossene Projekt, Tavern Talk, wie schwer war der Job?
Er war schon herausfordernd, vor allem dadurch, dass wir ein relativ kleines Team sind. Ich dann als Creative Lead auch noch andere Aufgaben übernommen habe, weil ich da so reingerutscht bin. Das heißt, ich habe das Narrative Design gemacht, ich habe beim Schreiben mitgeholfen, aber wir haben ja auch das Spiel selbst veröffentlicht. Das heißt, wir haben keinen Publisher gehabt. Das heißt, Marketing und Community-Aufbau, das mussten wir alles selber machen und selber lernen. Und dadurch, dass ich ja die Creative Vision gehalten habe, war ich in diesen ganzen Prozessen mit dabei. Und das war teilweise schon herausfordernd, weil das viele neue Dinge sind, die halt außerhalb der Komfortzone liegen eines Writers. Das heißt, man schreibt jetzt nicht nur noch, sondern man muss jetzt auch gucken, wie bringt man jetzt diese Story, die man schreibt, an die Leute und wie verpackt man das und wie macht man das am besten. Und das war wirklich dieses Herausfordernde, was auch alles neu war. Genau. Manchmal war es dann schon schwer, glaube ich, das Game Design und die Story miteinander zu vereinen, in dem Sinne nicht, weil, also irgendwie zu gucken, dass es halt alles im Rahmen bleibt, weil natürlich hat man auch bestimmte Budgets für die Projekte oder für das Projekt und dann muss man gucken, wir können nicht alles machen, aber wie können wir das am besten miteinander kombinieren, sodass man noch irgendwie einen Effekt dazu hat, also was sind so kleine Details, die wir einbauen können, die das nochmal unterstreichen? Und diese Lösungen zu finden, so smarte Lösungen zu finden, war auch teilweise herausfordernd.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Also mal ganz ehrlich, als das Spiel dann quasi an den Start rollte, ne, zum Release, und man ja noch nicht so richtig jetzt absehen konnte, okay, wie gut kommt das eigentlich an? Die Nischen, die ihr euch bewegt, die ist ja auch durchaus umkämpft. Da gibt's auch einige andere Titel, die, also nicht das Gleiche natürlich, aber was Ähnliches versuchen. Wie fühlte sich für dich das an? War das so ein, okay, das war jetzt ein fordernder Prozess, da haben viele Leute dran gearbeitet, es hält alles, es funktioniert, alles klar, bitte nicht zu sehr dran rütteln, aber wir sind zufrieden? Oder war es so ein, okay, wenn dafür keine DCP-Nominierung kommt, dann drehe ich durch. Also das ist ja wohl verdient. Wie hast du da drauf geguckt?
Das war so ein Mittelding.
Ja.
Also ich habe schon gehofft, dass eine DCP-Nominierung kommt. Natürlich, das hofft, glaube ich, jeder, der sein Spiel veröffentlicht. Aber auch so ein, man entwickelt das natürlich und man hängt da ja, das war jetzt, Tavern Talk war jetzt insgesamt, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre mit Prototyp und allem. Und dann sitzt man da so lange davor, man sieht jeden Tag alles und man kennt die Fehler und man kennt die kleinen Makel und man sieht ja alles. Und natürlich denkt man dann, oh Gott, wenn jetzt andere das auch sehen, das könnte die ja stören und all sowas. Aber am Ende sind wir doch ganz zufrieden gewesen. Auch der Release-Candidate, der dann auch live gegangen ist, der war tatsächlich sehr stabil. Und wir haben es auch geschafft, dass die finale Build eine Woche vor Release fertig war.
Oh wow, das ist ja fast schon streberig.
Ja, da waren wir auch selber sehr überrascht und sehr erfreut drüber, dass das so geklappt hat. Genau.
Ja. Hast du vom DCP eigentlich erfahren, was der Grund für die Nominierung war? Jetzt nochmal in Bezug auf Tavern Talk. Habt ihr das erzählt bekommen?
Ich weiß es tatsächlich gar nicht, muss ich zugeben. Ich war überhaupt nicht in diesem ganzen Prozess drin. Weil ich dann irgendwann auch von dem ganzen Admin und Orga Team weggerutscht bin, wieder in die Entwicklung und wir da sehr viel gemacht haben. Ich habe gar nichts mitbekommen. Es tut mir jetzt leid, wenn ich hier nichts sagen kann.
Das ist dazu perfekt, weil meine Frage nämlich darauf aufbauend ist folgende. Was glaubst du denn, hat denn die Leute überzeugt, das zu nominieren? Also das würde mich ja so interessieren, wenn du da so drauf schaust, was ist es, dass du sagst, okay, also wenn sie das gesehen haben, kein Wunder, dass sie es nominiert haben.
Okay, also.
sagen wir mal so, bei Beste Story kann ich mir vorstellen, dass das unterliegende Thema der Found Family, aber auch der, es geht ja auch ein bisschen um Freundschaft und auch Trauer und wie man mit Verlusten umgeht, dass das unterliegende Thema, glaube ich, einfach Leute sehr emotional berührt und wir mit diesem ganzen cozy Setting Leute gut abholen können und solche Themen ultra sensibel behandeln und auch mit Respekt. Und auch, glaube ich, dass das eine sehr diverse Geschichte ist und die Charaktere sehr einzigartig sind und wir wirklich in diesem Fantasy-Setting, was ja schon sehr weit entfernt ist von unserer realen Welt, so ernstere Themen aufgreifen konnten und die halt so verpacken konnten, dass man sich mit denen auseinandersetzen kann, ohne dass man danach halt so bedrückt ist oder so. Genau.
Da habe ich direkt noch eine Anschlussfrage, bevor wir gleich mal rüberschwenken, noch zu der Sache mit dem Best Studio, weil das ist ja auch noch ein Thema. Jetzt, da du ja quasi, also auf jeden Fall schon mal dir deinen Lebenslauf schreiben kannst, nominiert zumindest, ne, für die Arbeit, die ich gemacht habe. Jetzt interessiert es mich ja umso mehr nochmal, wo war es denn bei dir zuletzt, ich sage mal privat, dass du ein Spiel gespielt hast und dir gedacht hast, du, also diese Story hier, ne, von Nominierten zu noch nicht Nominierten, die ist gut, die ist auszeichnungswürdig. Also wo war dir zuletzt was vor die Flinte geflogen, wo du gesagt hast, toll, gut gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, wie man, wenn man mich nach meiner Lieblingsserie fragt und mir fällt keine mehr ein.
Hab ich mir ja auch notiert. Also wäre da noch dran gekommen.
Aber ein Spiel, das mich gar nicht mehr losgelassen hat, ist What Remains of Edith Finch.
Oh ja. Mhm.
Weil die das einfach so gut gemacht haben, wie die wirklich mit sehr viel Storytelling in der Umgebung so viele Geschichten erzählen konnten und dieser ganze Weg, den man da geht, der war so emotional und man hat alle möglichen Blickwinkel gesehen und das hat mich einfach total abgeholt und ich denke da immer noch drüber nach und immer wenn ich über Storytelling spreche oder Narrative Design, dann kommt das auch immer mit in meine Referenzen von wegen, die haben es sehr, sehr gut gemacht. Weil teilweise muss ich, glaube ich, auch sagen, dass die mich mit inspiriert haben, Narrative Design für Games zu machen. Weil ich war schon immer interessiert an Storytelling und Writing und ich habe aber Game Design und Production studiert und wusste gar nicht, dass das so ein eigentlicher Beruf war. Und dann durch das Spiel und alles habe ich gesagt, Moment mal, es gibt Leute, die machen das. Also es gibt eine eigentlich eigene Berufsbezeichnung dafür. Und das will ich auch machen.
Aufregend. Und dann bist du bei einem Studio gelandet, das dann auch nominiert wurde jetzt für diese Auszeichnung Best Studio, was finde ich auch sehr krass ist. Da frage ich dich doch direkt auch mal, weil mich wirklich interessiert aus deiner Perspektive, was ist am Studio auszeichnungswürdig? Das ist ja auch so eine große Kategorie, habe ich den Eindruck. Ne? Es geht dir ja nicht oder womöglich nicht nur um, also wie angenehm ist das Studio eingerichtet, wie ist die Arbeitsatmosphäre, da geht es ja um so viel, was damit schwingt. Was ist es, hat die Leute dazu überzeugt, das Studio zumindest schon mal zu nominieren?
Also ich denke einmal der Werdegang von Gentle Troll, das ist ja wirklich so klein angefangen hat und mit Serious Games, wo wir komplexe Themen in spielerische Erfahrungen umgewandelt haben und ne, zum Beispiel mit The Unstoppables, wo man Menschen mit Beeinträchtigungen spielt, um halt darauf aufmerksam zu machen. Und das sind halt wirklich immer Themen, die uns sehr wichtig waren. Und dann haben wir uns weiterentwickelt, wir sind größer geworden. Und es war immer schon der Traum da, irgendwie in die Unterhaltungsbranche einzusteigen mit einem Titel und halt auch dort diese Geschichten zu erzählen. Und wir sind ein sehr junges Team, wir sind sehr divers und wir sind so richtig leidenschaftlich und wir haben so ein richtiges gutes Teamgefühl miteinander und füreinander. Also wir sind irgendwie sehr eng miteinander verbunden und wir arbeiten super gerne zusammen, wir verbringen auch gerne Zeit miteinander. Und wir haben halt diese drei Leitpfeiler, die sich halt in unseren Auftragsarbeiten oder halt auch in unseren Spielen wiederfinden, dass es immer um Vielfalt, Gleichberechtigung und Kreativität geht Und das ist halt auch etwas, was wir nicht nur in unsere Spiele einbringen, sondern auch in unsere Firmenkultur. Und ich glaube, das ist so das Ding, die Kultur, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns entwickelt haben und jetzt auch mit unserem Debüttitel, wie das alles gelaufen ist. Das alles so eine kleine Erfolgsstory ist. Ich will eigentlich gar nicht so uns so hier...
Ja, ich finde, es klingt ja schon ehrlich. Also es ist ja, ich finde, man hört ja schon, du findest es ja wirklich da toll.
Ja, nee, tatsächlich ja. Ja. Also ich bin super gerne bei Gentle Troll und ich bin auch ultra happy. Also
ja, da kann ich ja mal auf der anderen Seite auch fragen, ne? Wir beide wissen ja dennoch, da draußen, es ist rough momentan oder schon seit längerer Zeit. Man muss ja gar nicht die ganze Auflistung machen, schließende Studios, Publisher, die mit dem Geld sehr vorsichtig umgehen mittlerweile, Wirtschaftskrise und so weiter und so fort. Was würdest du denn sagen, aus deiner Perspektive, ist denn so aktuell die größte Herausforderung, mit der ihr euch herumschlagen müsst als Studio, als Team?
Ich glaube, ich so ein bisschen, nun, das, was alle haben, ich glaube, zu gucken, wie man weiter existieren kann, gerade wie die Industrie gerade aussieht, ne, die Publisher wollen nicht mehr publishen, wir hatten ja letztes Jahr das ganze Ding mit der Bundesförderung gehabt, und solche Sachen, dass man gucken muss, wie schaffen wir es, weiter Spiele zu entwickeln und an die Community zu gehen. Und wir haben halt für uns herausgefunden, dass wirklich die Community das A und O ist. Und sind natürlich auch super dankbar, dass wir sowas haben wie die Bundesförderung, die ja dieses Jahr wieder aufgemacht hatte, oder der FFF Bayern, der uns ja auch Tavern Talk im Prototyp gefördert hat und all solche Sachen. Genau. Und ich nehme an, diese Herausforderungen mit das ist einfach, was jedes Studio irgendwie hat, weil alles so unklar ist gerade und wie es auch weitergeht in der nahen Zukunft. Man weiß ja eigentlich niemand. Man wartet ja eigentlich nur noch irgendwie zitternd darauf, wer morgen schon zumacht oder was schon wieder passiert ist. Aber ja, man darf auch gar nicht, also ich persönlich möchte mich damit gar nicht zu sehr befassen, sonst geht man ganz schnell so eine kleine Spirale runter und guckt einfach, dass man weitermachen kann.
Ja, ja. Apropos weitermachen, es ist ja schon durchaus bekannt, wenn man mal so ein bisschen schaut, was als nächstes bei euch zumindest unter anderem auf dem Blatt Papier steht. Und zwar habe ich gefunden, ein Spiel, für das es jetzt mittlerweile auch schon die Prototypenförderung gab, und zwar fantastischer Titel. Ich bin ganz begeistert, also wegen des Wortspiels auch. Dragons Romance. Okay. Ich hatte gehofft, da kriege ich jetzt Lob dafür, dass ich es wirklich gut ausgesprochen habe, dass dieser Gag, ist alles klar, ich komme damit klar. Gut, also nee, Dragons.
Also, ja, das ist ein sehr super Working Title für ein Projekt.
Ja, ach so, aber ich finde den Titel eigentlich ganz toll, also gerne so lassen. Jedenfalls Dragons Romance, ein Spiel ganz ähnlich von dem, was man so von außen sehen kann, wie Tavern Talk. Allerdings geht das, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, noch mehr in die Richtung der Dating Simulation, von denen es ja so viele Spiele gibt. Und das ist direkt auch meine Frage. Ich nehme jetzt einfach mal an, du wirst da auch eine Rolle wieder spielen bei diesem Spiel, bei der Entwicklung daran. Ist das nicht etwas, wovor man riesigen Respekt hat an deiner Stelle, weil es eben so viel Konkurrenz mittlerweile in dieser Welt der Dating-Spiele gibt, die vielleicht auch nicht alles so ganz ernst nehmen? Also bei euch sind es ja Drachen wohl, es gibt Dating-Simulatoren mit Onkeln, es gibt welche mit Waffen, mit Dungeons. Hat man da Respekt davor?
Tatsächlich schon. Ich muss aber dazu sagen, dass das Spiel noch nicht announced ist.
Ja.
Und wir deswegen noch gar nichts darüber wissen. Okay. Aber wenn man natürlich, wenn man ein neues Spiel mit einem neuen Genre sich anschaut oder halt etwas, was halt sehr voll ist, zum Beispiel, ne, Dating Sims oder Roguelikes sind ja auch überfüllt. Da muss man immer gucken, dass man das gewisse Etwas hat, wo man mit aus der Masse rausstechen kann.
Ja.
Und irgendwie was hat, wo man sagen kann, hey, das Spiel, das habt ihr vielleicht schon in dem, also ne, von den Mechaniken gesehen, aber hey, wir sind besonders, denn das ist unser kleiner Twist daran.
Ja.
Und da muss man auch Dinge tun, wenn man releasen möchte, inwiefern das da Genau, inwiefern das dann passt. Release vielleicht jemand am gleichen Tag ein ähnliches Spiel? Das wäre zum Beispiel dann nicht so gut, vor allem wenn das Genre schon so überlaufen ist. Oder findet man da einen guten Zeitpunkt? Füllt man gerade vielleicht sogar eine Nische, weil jetzt ein halbes Jahr nichts rauskam und die Leute mehr wollen? Und das sind alles so Sachen, wenn man ein Spiel veröffentlichen möchte, was halt sehr in einem sehr überlaufenden Genre ist, die man halt beachten muss. Irgendwas haben, was unique ist, was die Leute abholt. Und ja, genau.
Spannend. Du, da bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer dafür schon mal wieder viel Glück zu wünschen. Das ist ja auch ganz faszinierend zu sehen, wie gut Tavern Talk tatsächlich dann auch ankam, ne? Die Rezension, wenn man da so querliest, das ist ja wirklich sehr positiv. Die Leute sind super angetan, wenn sie es gespielt haben. Ich kann nur die Daumen drücken, natürlich für die Nominierung, dass da dann auch Preise draus entstehen und auch für das nächste Spiel, wie auch immer es tatsächlich heißen wird und worum es dann auch genau gehen wird, da bin ich schon sehr gespannt drauf, du.
Ja, wir auch, auf jeden Fall. Einfach die Augen und Ohren ein bisschen offen halten und wer weiß, vielleicht fliegt ja irgendwas um die Ecke.
Toll. Vielen Dank dir für die Einblicke. Ich drücke alle Daumen für die Zukunft.
Dankeschön.
So, Leute. Einen haben wir noch. Und zwar Jonas Fisch. Jonas Fisch, schon wieder so eine spannende Gestalt, hat vor einigen Monaten ein Spiel veröffentlicht namens Prim. PRIM und wurde dafür nominiert in der Kategorie Bestes Familienspiel. Und das ist jetzt hochinteressant, wie ich zumindest finde, denn Prim, wenn man es von außen ansieht, ist eigentlich ein Spiel, von dem ich zumindest nicht erwartet hätte, dass es ein Familienspiel, denn es ist sehr düster. Es ist ein Abenteuerspiel, es geht um Eltern-Kind-Beziehungen. Na gut, okay, da steckt Familie drin, aber es ist düster. Es geht um den Tod, es geht um das Nachleben und eine ganze Menge mehr. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wird er uns sagen, wurde er nominiert eben in dieser Kategorie. Und das nahm ich zum Anlass, mit ihm zu sprechen. Ohnehin sehr interessanter Mensch, nicht nur, weil er richtig schön von seiner Arbeit sprechen kann, sondern weil er auch einen ungewöhnlichen Weg, sage ich mal, in die Branche hineingefunden hat, denn eigentlich ist er Lehrer. Eigentlich ist er Lehrer, auch nach wie vor. Auch darüber werden wir sprechen. Mehr Worte muss ich dazu gar nicht verlieren. Und ich würde deswegen sagen, ab geht's, los geht's. Ach so, Soundeffekt, ich habe nichts mehr. Ich lasse einen Stift fallen. Los geht's. Was bedeutet dir eigentlich diese Nominierung vom DCP? So ganz gefühlig in deinem Herz und Kopf hinein, was bedeutet dir das?
Ich finde, es ist eine ganz schöne Würdigung der eigenen Arbeit. Wenn man da so viele Jahre vor sich hinwerkelt in seinem dunklen Kämmerlein und gar nicht genau weiß, ob das, was man da macht, eigentlich am Ende dann schön wird, ist es total schön, wenn am Ende das Ding dann draußen ist und man jegliches Feedback, egal welcher Art, bekommt. Es gibt ja ganz verschiedenes Feedback, wie besonders schön ist immer so eine Mail von einem Spieler oder einer Spielerin, die es dann loben oder sagen, dass es ganz toll war. Oder auch die Reviews auf Steam. Aber so eine Nominierung von so einer Fachjury ist natürlich nochmal was anderes, wo man sagt, oh, die beurteilen so viele Spiele jedes Jahr und die kommen alle vom Fach und sind schon so lange in der Branche und mein Hirngespinst, was ich mir da vor ein paar Jahren ausgedacht habe, wird da jetzt nominiert und das ist allein schon eine ganz große Ehre, wenn man so in diese Branche eigentlich so auf so einen komischen Weg reingerutscht ist wie ich.
Das ist ja ein Spiel, es dreht sich ums Sterben, um, wenn man so möchte, die komplizierten Feinheiten von einer, ja, strapazierten Eltern-Kind-Beziehung, ich umschreibe es mal so. Hast du das Spiel selbst jemals, vielleicht während der Entwicklung, als ein Familienspiel gesehen, also in der Kategorie, für das es jetzt nominiert wurde?
In der Tat, absolut. Also Familie ist eigentlich von vornherein das Oberthema des Spiels gewesen. Also es geht ja im Grunde um diese Vater-Tochter-Beziehung zwischen Prim und ihrem Vater, dem leibhaftigen Tod. Das ist natürlich die Beziehung, die im Vordergrund steht und die das Thema aufgreift, was macht man denn, wenn man seinen Vater eigentlich nicht kennt und auf einmal ist der da und macht sich auch erstmal nicht so gut. Und was ist auch noch, wenn man dann so eine aufmüpfige Teenagerin ist, die eigentlich überhaupt keine Lust darauf hat. Und noch mit einem Verlust klarkommen muss gleichzeitig. Und das ist natürlich der Kern, aber alle anderen Storystränge, auch alle Subplots und die NPCs, alle haben irgendwas mit Familie zu tun. Also es gibt da zum Beispiel die Schicksalsgöttinnen. Wir lehnen uns ja so ein bisschen an die griechische Mythologie an, so ganz lose. Und die teilen sich bei uns einen Körper. Also sind quasi drei Schwestern in einem Körper. Und eine ist verliebt. Und die anderen zwei finden das aber nicht gut, in wen die verliebt ist. Und insofern haben wir da noch ein ganz anderes Familiendrama. Und so haben wir versucht, so ein relativ breites Spektrum an Familienkonflikten und Dynamiken abzubilden. Auf manchmal eine lustige, aber auch durchaus manchmal auch eine ernsthafte Art und Weise.
musste aber wirklich drüber schmunzeln. Ich habe die Nominierung gesehen und ich hatte das Spiel ja vor Augen. Wir haben eben schon im Vorgespräch, wenn man so nennen kann, schon habe ich schon offenbart. Ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbst gespielt, aber ich kenne es aus der Anschauung. Auf der Gamescom habe ich es gesehen. Ich kenne natürlich so die Spielbeschreibungen, Szenen aus dem Spiel. Ich hatte das nie als ersten Eindruck als Familienspiel auf dem Schirm. Das liegt aber an mir, weil ich natürlich dann mit meinen nicht hinterfragten Erwartungshaltungen daran gegangen bin und gedacht habe, okay, Familienspiele, die sind bunt, ne, sind lieb, die verhandeln Themen, die nicht zu den ernsteren des Lebens gehören. Aber dann, als ich mich dann eingelesen und eingearbeitet habe in das Spiel und was das eigentlich für eine Geschichte erzählt, wurde mir das sehr viel klarer. Und es ist sehr spannend zu hören, dass schon während der Entwicklung quasi die Idee des Familienspiels Pate stand.
Ja, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie man das definiert. Ne? Also ja. Die anderen beiden Spiele, die nominiert sind, sind ja quasi Spiele, die man gemeinsam spielt, also die Multiplayer-Spiele sind oder sein können. Und da fallen wir so ein bisschen raus, da wir ja als klassisches Point-and-Click ein ganz klassisches Singleplayer-Adventure sind. Aber der Familienaspekt ist erstens in der Story und zweitens sind wir, glaube ich, ein Spiel, und das höre ich auch immer wieder in Feedback, was man schön zu mehreren auch spielen kann, weil man eben sich zusammen hinsetzt und rätselt und gemeinsam über die blöden Witze vielleicht lacht. Ich glaube, dass es schon eine schöne Erfahrung sein kann, die man gemeinsam macht.
Ich finde das ganz interessant, dass du die ganze Zeit von wir sprichst, weil wenn man sich so die Berichterstattung rund um dieses Spiel anguckt, da stehst ja eigentlich du. Also unter anderem auch wegen deiner spektakulären Eintrittsart in die Branche, da kommen wir noch dazu, im Vordergrund. Wen meinst du da eigentlich alles? Also wie viele Leute haben dann anschließend und schließlich dir die Hände noch gereicht?
Also ich hatte das große Glück, dass ich das Spiel nicht alleine entwickeln musste. Das hätte ich auch überhaupt gar nicht geschafft, da ich zum Beispiel auch überhaupt nicht zeichnerisch begabt bin und die richtigen Zeichner immer mit meinen furchtbaren Skizzen klarkommen mussten. Ich hatte dann das Glück, dass ich ein relativ kleines Kernteam, aber vollkommen groß genug für diese Art von Projekt, von 5 Leuten um mich hatte für die Produktionszeit. Und ab und zu kamen dann nochmal ein paar Leute von links und rechts dazu, zum Beispiel ein Soundeffects-Artist gegen Ende oder nochmal ein zweiter Musiker, der dann die Musik für die Cutscenes gemacht hat. Aber so das Kernteam, die ganze Zeit am Spiel gearbeitet haben, waren 5 Leute, inklusive mir.
Spannend. Da können wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Ich habe es ja schon angekündigt, dein besonderer Weg in die Branche hinein, beziehungsweise dein besonderer Besuch in der Branche, das finden wir gleich heraus. Für alle, die es nicht wissen, überall in allen Porträts und Interviews wurde das beschrieben und geschrieben, weil es eben was Besonderes ist. Du bist eigentlich Gymnasiallehrer, ist auch für mich die achte Stunde heute.
Setzen 6, Dom, tut mir leid.
Ich weiß, und nein, eine Resonanz aus der Vergangenheit, es meldet sich wieder. Nein, also Gymnasiallehrer in Neu-Isenburg für die Fächer Englisch, Ethik und Philosophie. Die naheliegende Frage, die dir sicherlich schon 1000-mal gestellt wurde, aber mir ist es egal, weil ich habe sie dir noch nicht gestellt, ist, wie kam dir in diesem Leben die Idee zu diesem Spiel?
Überhaupt ein Spiel zu machen oder genau dieses Spiel zu machen?
Ich möchte beide Fragen gestellt haben.
Okay, wir fangen an mit Version 1, überhaupt ein Spiel zu machen. Ich glaube, das war ein lange gehegter und noch nicht erfüllter Kindheitstraum gewesen. Und vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, hey, ich kann nicht programmieren, mache ich doch mal ein Spiel. Das wäre doch eine super Idee. Und habe mit damals noch Visionaire Studio eine Engine gefunden, die speziell für mein Lieblingsgenre, nämlich eben das Point-and-Click-Adventure, ausgelegt war und mit der ich als Laie in Form eines Game Jams in 2 Wochen ein kleines Spiel machen konnte. Das habe ich dann 3 Jahre in Folge gemacht und immer eigentlich ein ganz schönes Feedback bekommen. Und es hat mir Spaß gemacht, auch wenn die 2 Wochen immer sehr anstrengend waren, war das Ergebnis dann doch immer sehr schön. Und dann hatte ich mir im 4. Jahr gedacht, hey, es wäre doch toll, wenn man jetzt mal so ein richtiges Spiel machen würde. Also eins, das auch mal länger dauert als eine halbe Stunde, bis man es durchspielt. Und dann habe ich überlegt, welches Thema könnte mich denn so motivieren, dass ich da länger am Ball bleibe. Also ich dachte erstmal, dass es nicht ganz so lang dauern würde, wie es am Ende gedauert hat. Ja, wir waren dann 2018 sind wir gerade. Und letztes Jahr kam es raus. Und dann habe ich gebrainstormt und dann habe ich total wahllos in irgendeiner Spotify-Playlist einen Song gehört, und zwar einen Song, den kennst du vielleicht, der geht so: Everybody loves somebody sometimes.
Ja.
Sagt dir was wahrscheinlich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn jeder irgendwen liebt, wie wäre das denn, wenn der leibhaftige Tod, der Sensenmann, jemanden liebt? Und wie wäre das, wenn dieser jemand seine Tochter wäre? Und das war quasi die Geburtsstunde der Geschichte.
Es ist eine so persönliche Thematik, die da in diesem Spiel verhandelt wird, ne? Elternbeziehung, Sterblichkeit, all dies. Wenn ich fragen darf, schöpfst du dafür auch aus deinen eigenen Lebenserfahrungen oder ist das eine komplette abstrahierte Geschichte, die du da erzählst?
In Teilen. Spannenderweise bin ich selbst 2019 zum ersten Mal Papa geworden, inzwischen jetzt zum zweiten Mal im letzten Jahr. Ungefähr zeitgleich mit dem Release sogar. Es war ziemlich aufregend, die Phase. und nervenaufreibend, aber auch sehr schön. Und ich denke, dass innerhalb der Entwicklungszeit immer mal wieder was eingeflossen ist, da ich ja das Gefühl, wenn man Papa ist, nicht kannte vorher. Und dadurch, dass ich das beim Entwickeln der Geschichte noch nicht kannte und dann aber beim Produzieren des Spiels es kennengelernt habe, ist bestimmt immer mal wieder was eingeflossen. Und man sagt ja eigentlich immer, es ist ja nie, also ein Kunstwerk ist nie frei von der Persönlichkeit des Künstlers. Und ich hoffe, dass es da bei den guten Sachen im Spiel irgendwie auch drin ist und vielleicht nicht bei den fragwürdigen Sachen, bei den Figuren, die was Böses wollen oder so. Und insofern ist es auf jeden Fall eine Thematik, das Elternsein, die mich die letzten Jahre sehr umgetrieben hat. Und das ist vielleicht auch logisch, dass man dann so ein Spiel macht.
Wie hast du das eigentlich über all die Zeit zeitlich und logistisch gestemmt? Also ich habe auch Lehrer und Lehrerinnen in meinem familiären Umfeld und da Einblicke, also wie stressig dieser Job auch einfach sein kann und wie fordernd. Und das Letzte, was ich bei diesen Menschen erwarten würde, die ich da kenne, wäre nach Feierabend der Satz, so, und jetzt ab, weiß ich nicht, an die Codezeile, ne, oder ans Game Design Dokument, die sind fertig. Die liegen auf der Couch und sagen, ich möchte nie wieder arbeiten, ich kann nicht mehr. Wie hast du das gemacht?
Ja, da beschreibst du das Berufsbild manchmal ganz gut. Es ist so eine wellenförmige Arbeitsbelastung. Das gibt dann die Klausurenphasen. Die sind mit meiner Fächerkombination natürlich besonders prekär.
Ja.
Aber es gibt dann auch manchmal Phasen, hat man so ein bisschen mehr Freiraum und die habe ich versucht immer ganz gut zu nutzen. Und es geht letztendlich, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, weil ich habe einen Frosch im Hals. Überbrücke doch mal ganz elegant.
Du, ich weiß, was ich mache. Ich nehme auch einen Schluck. Da können die Leute kurz mal mit uns gemeinsam durchatmen. Achtung.
Wir haben nicht schon so viel geredet heute.
Guck mal, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. In über 5 Jahren mal die Antithese von Überbrückung, dass einfach beide eine Pause machen. Das bleibt ja einfach drin, das machen wir einfach. Egal. So muss
ihr
es
sein. Ihr werdet eh nicht abschalten.
Ja, wir sind eh raus wegen GEMA. Du hast vorhin zu gut, ehrlich gesagt, dieses Lied nachgesungen. Ach, Mist, das ist hier nur noch für uns das Gespräch. Das wird
niemand
hören.
Ich muss es vielleicht auch entfremden irgendwie.
Nee, ist okay.
Wir könnten auch AI drüber legen. Oh Gott, nein. genau, und ich muss den Faden kurz wieder finden.
Ja, bitte.
Ich glaube, es hat... Ich konnte das durchhalten über diese vielen Jahre durch viel Leidenschaft, die drin steckt, und gegen Ende auch durch den absoluten Willen, es zu beenden. Weil wenn man da so viel reingesteckt hat, ist es auch einfach wichtig, dass man am Ende, es gibt immer Phasen, wo es dann schlechter läuft oder wo was passiert, was einen zurückwirft oder wo man einfach nicht so viel Lust darauf hat, weil man eben sehr lange schon an einem Projekt sitzt und da muss man irgendwie durch. Und ich bin so stolz, dass das geklappt hat.
Weiß gar nicht, in welche Richtung ich zuerst fragen soll. Ich fange mal mit dem an, wohin mich mein Bauch zuerst führt. Wenn du davon erzählst, von dieser Arbeit an dem Spiel und auch der Zeit, die du damit verbracht hast und auch die Tatsache, wie viel Zeit du damit verbracht hast, also wie lange du deine, zumindest so eine Grundbegeisterung dafür aufrechterhalten konntest, gab es da jemals einen Moment, wo du so in dir ein Stimmlein hörtest, das dir sagte, ey, schmeiß den Job hin, werd Entwickler. Du merkst, wie cool diese Welt ist und da entsteht gerade was. Geh all in. Gab es diesen Moment mal oder hast du ganz anders diesen Spagat geschätzt oder liebst du diesen Lehrerberuf so sehr, dass das eh nie in Frage kam? Wie guckst du darauf?
Aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, also diese Momente, wo man das gefühlt hat und dachte, boah, wenn das jetzt mein normaler Job wäre, wäre das richtig cool, die gibt's auf jeden Fall, weil es einfach ein ganz großer Teil meiner Persönlichkeit ist, etwas zu schaffen. Also das habe ich schon immer so gemacht, ich wollte einfach Dinge machen, die man nachher irgendwie spielen, angucken, hören, was auch immer kann. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und dann gab es da noch so tolle Wochen. Ich durfte nach Potsdam in die Babelsberger Filmstudios fahren und mit einem Live-Orchester diesen Soundtrack da einspielen und hatte nonstop Gänsehaut und habe gedacht, boah, wie cool ist das? Oder ich durfte 3-mal auf die Gamescom fahren und ausstellen und ganz tolle Leute kennenlernen und da eine gute Zeit verbringen. Also das waren so die Erlebnisse, wo ich dachte, hey, das nimmt mir keiner mehr. Und es wäre doch eigentlich auch ganz cool, wenn man so jetzt sein restliches Arbeitsleben verbringen könnte. Aber es ist genauso, wie du sagst, ich bin total gerne Lehrer. Und ich glaube, du kannst den Job auch nur gut machen, wenn du ihn gerne machst. Möchte das auch gar nicht aufgeben und gehe immer noch jeden Tag gerne in die Schule. Das ist der Teil des Jobs, der mir immer noch jeden Tag Spaß macht, nämlich den mit den Kids zu verbringen. Das ist immer was, was sich nicht immer wie Arbeit anfühlt, ehrlich gesagt. Und dementsprechend mache ich das sehr gerne und natürlich kommt dann auch noch der Sicherheitsaspekt, dass man als verbeamtete Lehrkraft natürlich auch sehr gut aufgestellt ist, sage ich mal. Und das für die Unsicherheit eines Jobs in der Games-Branche jetzt aktuell öffnen oder opfern, das war das Wort,
ja,
ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die bei einer Familie, die man ernähren will oder miternähren will, gewagt ist.
Ja, Ja, da kommen wir, glaube ich, später nochmal in unserem Gespräch drauf zurück. Vorher nochmal kurz wieder zurück zu der Entwicklung des Spiels selbst. Du bist ja dann irgendwann an den Publisher Application Systems Heidelberg geraten. Übrigens, ein Publisher, der Name, den finde ich nach wie vor. Also eine Mischung aus kurios und fantastisch, weil, also Application Systems Heidelberg ist einfach großartig. Ich weiß auch nicht, es bleibt einfach hängen, führt nirgendwo hin. Zurück dahin. Wie hat das denn geklappt? War das schwierig, an jemanden zu kommen? Konntest du dich gar nicht retten vor Anfragen? Ich kann mir ehrlich gesagt beides vorstellen.
Ja, wir hatten ja das große Glück, dass wir das Projekt mit einem Kickstarter begonnen hatten.
Ja.
Kickstarter war ziemlich erfolgreich. Also wir hatten knapp 2000 Backer gehabt und haben knapp 70.000 Euro eingenommen von 17.000, die wir geplant hatten als Minimalziel. Und der Volker von Application Systems hat schon immer während dieser Kickstarter-Phase immer mal angerufen und mal einen Tipp gegeben und gesagt, hey, überdenk doch nochmal die Preisstruktur von den Rewards und überleg mal, was es am Ende kosten soll, und hat da einfach schon viel Know-how an mich herangetragen. Und so war es so eine ganz natürliche Gegebenheit danach, als wir danach nochmal gesprochen hatten, dass man überlegt, hey, wäre eine Zusammenarbeit nicht nett? Denn erstens ist ja Application Systems, und ich finde den Namen genauso kurios wie du, aber ich habe ihn ja schon sehr oft gesagt die letzten Jahre, weil die einfach sehr Firmen sind im Publishen von Adventures. Also es ist eine der wenigen Publisher in Deutschland, die sich auf narrative Spiele fokussieren. Und insofern habe ich mich da sehr wohl gefühlt, weil ich eben auch schon wusste, was da schon passiert ist vor Prim. Und auf der anderen Seite hat Volker von Anfang an gesagt, hey, was brauchst du denn, damit dieses Spiel irgendwann erscheinen kann? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin jetzt hier, wir haben eine Demo gemacht, ich möchte aber gerne Unterstützung bei der Entwicklung. Und da hat er gleich gesagt, alles klar, dann stellen wir dir jetzt einen Entwickler zur Seite. Und den hatte ich auch die ganze Produktionszeit über und musste quasi, weil ich bin ja kein Coder von Haus aus, schon durchblicken lassen, ich musste danach nicht mehr programmieren. Ich konnte mich auf die Sachen beschränken, die ich behaupte, ganz gut zu können, nämlich das Schreiben und das Designen.
Wie sicher warst du dir deiner Sache, dass das irgendwie im Markt ankommen wird? Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass das ein Riesenerfolg irgendwie werden soll, sondern dass überhaupt das Spiel bemerkt wird. Ich meine, du kennst die Zahlen bestimmt auch, wie viele hunderte Spiele in der Woche alleine auf Steam zum Beispiel erscheinen. Es gibt so viele Titel, die bleiben fast ungespielt quasi, weil einfach die Konkurrenz so groß ist. War das jemals eine Sorge, da ein Spiel ins Leere hinein zu entwickeln?
Ich glaube, dass wenn du ein Point-and-Click-Adventure entwickelst, dass du von vornherein weißt, dass es eine sehr kleine Nische bedient.
Ja.
Und das musst du einfach akzeptieren. Entschuldigung, ich muss wieder etwas trinken.
Du, dieses Mal überbrücke ich. Ich finde dieses Gespräch bisher ganz faszinierend. Das war meine Überbrückung.
Das ist doch schön, cool.
Ja.
Genau, also einerseits musst du das einfach, glaube ich, akzeptieren und schlucken, dass das generell kein Massenpublikum erreicht. Und das will's ja auch vielleicht gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich kenne meine Nische ganz gut. Denn einerseits glaube ich schon, dass wir die Leute, die einfach die alten LucasArts-Klassiker mochten, dass wir die abholen durch das Gameplay und durch die Art des Spiels. Aber auf der anderen Seite bedienen wir durch den Grafikstil ja noch eine etwas breitere, ja, ob wir es noch Nische nennen, ich weiß es nicht. Nämlich, wir sind ja stark angelehnt an den Artstyle von Tim Burton, vor allem bei den alten Filmen, ne? Corpse Bride zum Beispiel oder A Nightmare Before Christmas, die ja gar nicht jetzt von ihm Regie geführt sind, aber letztendlich dieser Artstyle ist gemeint, wenn wir, oder daran angelehnt. Wobei ich finde, wir haben doch durchaus unsere eigene Interpretation gefunden. Und gerade, wenn man sich so Serien wie Wednesday auf Netflix und so anguckt, glaube ich schon, dass so dieses Gothic mit ein bisschen Humor und auch so ein bisschen süß, na, auch das eiskalte Händchen ist ja irgendwie süß, dass man da schon auch einen Nerv treffen kann. Und insofern war ich mir schon relativ sicher, dass es Leute gibt, die das auf jeden Fall so lieben werden, wie ich das liebe. Und das hat ja schon, auch wenn wir jetzt logischerweise keinen Millionenseller landen, aber es ist trotzdem so, dass das Feedback so ist, dass sich das bestätigt hat.
Spannend. Da kann ich direkt nochmal nachhaken. Das Spiel ist jetzt im Oktober 2024 erschienen. Du hast es vorhin schon mal kurz gesagt. Hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Also nicht nur von dem, was man da so auf Steam lesen kann, sondern auch so quer durch die Presse hinweg. Wenn ich fragen darf, war es denn auch ein kommerzieller Erfolg für dich und für euch?
Das wird sich jetzt erst zeigen. Also so Adventure-Spiele sind ja oft Longseller, das hoffen wir natürlich auch. Und wir tun alles, dass es sich nach wie vor auch in den nächsten Jahren verkauft. Und letztendlich kann man da nicht erwarten, dass es dann in den ersten Monaten das Budget wieder reinholt, denke ich. Aber man kann schon mit ja, frohen Mutes in die Zukunft blicken, weil es ein Produkt ist, was zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, jedes Jahr um die Halloween-Zeit wieder attraktiver wird als an anderen Zeiten. Wir hatten letztes Jahr an Halloween, haben wir ja kurz davor gelauncht. Wir hatten zum Beispiel an Halloween 100 Streamer gleichzeitig, die es gespielt hatten. Das war auch ganz toll.
Boah, krass. Wie fühlt sich das eigentlich an, so ein Spiel dann zu veröffentlichen, jetzt auch da draußen zu haben, das ja auch nochmal so persönlich ist und auch persönliche Geschichten erzählt? Ist das nicht jetzt, wo du ja quasi den Vergleich hast, so ein bisschen wie, obwohl dafür sind sie wahrscheinlich noch zu jung, aber Vater zu sein und sich zumindest vorzustellen, eines Tages gehen die Kinder in die Welt hinaus? Also ich versuche in Worte zu packen, was ich mir vorstellen könnte, was man da so fühlt, dieses Ding, man macht da sowas, was einem so nah am Herzen liegt als Spiel, gibt es hinaus in die Welt und damit interagieren jetzt die Leute. Wie fühlt sie das an?
Ja, ich glaube, die Parallele ist eher wirklich nur dieses Loslassen, dass man dieses Spiel ja ganz nah bei sich hat über viele Jahre. Und dann, so hat der Volker mir auch immer gesagt, wenn ich mal wieder gesagt habe, oh, ich weiß gar nicht, wie das am Ende wird. Und der meinte, ja, du musst es irgendwann gehen lassen. Und das heißt ja auch, dass man irgendwann sagen muss, es ist fertig. Ne? Also das, sonst wird ja niemals etwas fertig. Man könnte es ja immer noch schöner und noch größer und noch besser machen. Man muss irgendwann sagen, es ist fertig. Und am ehesten kann ich es vielleicht damit vergleichen, als meine kleine Tochter zum ersten Mal auf einen Ausflug in den Frankfurter Zoo mit der Kindergartengruppe ging und ich sie an den Bahnhof brachte und sie dann ihre Warnweste anzog und ich ihr ein Tränchen verdrücken musste. Ja. Und ich sagte, okay, jetzt geht sie da ohne hin und sie wird schon klarkommen. Und ich glaube, das ist vielleicht der naheliegendste Vergleich, ne? Dass man es loslassen muss und ab jetzt ist nicht mehr mein Spiel, sondern ist das Spiel von allen und jeder macht eben das draus, was er oder sie möchte.
Was war denn bei diesem Produktionsprozess des Spiels eine Phase, in der du gesagt hast oder gedacht hast, so, boah, das gefällt mir überhaupt gerade gar nicht? Also so eine Realität der Spielentwicklung, die auf dich plötzlich zukam und wo du gemerkt hast, so, okay, also das lebe ich jetzt nicht unbedingt gerade, was hier passiert.
Ja, wir hatten im Ende 2023 eine Phase, wo wir ein Zwischenfazit gezogen haben.
Ja.
Und das Ergebnis des Zwischenfazits war, wenn wir die Story so umsetzen, wie sie geplant ist, können wir es nicht schaffen. Oh. Dann wird dieses Spiel nicht erscheinen. Und ich hatte dann sehr intensive 2 Wochen, die dadurch begleitet waren, dass ich auch noch in Berlin auf Klassenfahrt war.
Oh.
Und dann abends im Hotelzimmer mir den Kopf zermartert habe. Und in diesen 2 Wochen haben wir die Story so umgeschrieben, dass sie funktioniert, rund ist, aber wesentlich kürzer als gedacht. Und das war eine Phase, wo ich dachte, alles klar, also jetzt nochmal so viel über den Haufen werfen. Und das habe ich mir ausgedacht. Und dieses Minigame war so schön. Und ich glaube, Kill Your Darlings gehört immer dazu. Aber für mich war das die schwerste Phase.
Gibt's die Chance, irgendwann nochmal so eine Art Director's Cut zu veröffentlichen, wo quasi das Originalskript, ne, so wie man es beim Film ja auch kennt, nochmal irgendwie da rauskommt in die Welt?
Sag niemals nie.
Ja.
Und so ist es ja immer mit Projekten. Wenn ich jetzt drauf gucke, fallen mir auf Anhieb 10 Sachen ein, die ich vielleicht anders machen würde jetzt heutzutage. Aber bei der Spielentwicklung ist es ja so, du triffst irgendwann Entscheidungen und dann kannst du sie nicht mehr zurücknehmen.
Ja. Was wissen denn die Schülerinnen und Schüler, die du so hast, von deiner Arbeit? Ist das was, was du mal irgendwann durchgestochen hast und seitdem bist du der coolste Lehrer an der Schule? Oder ist das was du absichtlich so ein bisschen zurückhältst? Wie gehst du damit um?
Also ich mache natürlich keine Werbung dafür vor den Schülern und Schülerinnen, aber die können ja alle googeln.
Ja.
Und als Lehrkraft wirst du generell immer gegoogelt.
Oh.
Ja, und wenn man mich googelt, findet man ziemlich viel. Ich habe ganz lange auch Musik gemacht hier bei uns im Ort. Insofern findet man da ziemlich viel. Und dementsprechend findet man eben auch über mich und Prim ganz viel. Und die interessierten Schülerinnen und Schüler, die fragen dann auch mal nach. Und dann erzähle ich auch gerne oder zeige mal einen Screenshot oder was auch immer. Und ich finde ja auch ehrliches Interesse schön. Genauso wie ich ja ehrliches Interesse an den Schülern zeigen möchte, finde ich das andersrum genauso wichtig, dass es keine Einbahnstraße ist, wenn man so als Menschen zusammenarbeitet den ganzen Tag. Aber letztendlich konzentriere ich mich auf das, wofür ich da angestellt bin, nämlich das Unterrichten.
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt erlaubt wäre, so im Schulkontext. Aber deswegen frage ich jetzt einfach mal, wenn du unterrichtest unter anderem Ethik und Philosophie, es drängt sich ja geradezu auf Szenen aus dem Spiel, könnte ich mir vorstellen, ne? Als kleine Anwendungsübung zu thematisieren. Darf man das? Würdest du das machen?
Ich finde, Gaming ist generell unterschätzt als Unterrichtsmethode. Ja. Also 2 Kollegen von mir benutzen zum Beispiel jetzt gerade Among Us im Unterricht, um daran Logik beizubringen, also logisches Argumentieren. Ist ja an sich nur eine andere Version von Werwolf, insofern kann man das gut machen. Entschuldigung, noch ein Schluck.
Ich stelle mir vor, wie mittlerweile 3 Frösche einfach bei dir auf dem Schreibtisch sitzen.
Was glaubst du, was ich denen zahlen muss, dass die nicht quaken die ganze Zeit?
Wahnsinn, Wahnsinn.
War den ganzen Tag okay und jetzt ist natürlich blöd, aber hey, noch geht die Stimme. Genau, also ich finde das generell nur schätzt das Medium, muss ich sagen, weil es eben auch sehr attraktiv ist für junge Menschen. Das ist, Gaming ist ein großer Teil ihrer Lebensrealität und das kommt in der Schule eigentlich nicht vor. Und insofern ist es unterschätzt. Und ich würde sowas niemals ausschließen. Ich habe ja vor Prim 3 kleinere Spiele gemacht und eines zum Beispiel beschäftigt sich ganz ausführlich mit dem Thema Willensfreiheit und Determinismus. Also ist unser Wille frei oder ist der von vornherein durch irgendwelche Faktoren vorbestimmt? Und auch sowas würde ich auf jeden Fall mal benutzen. Das ist ja gerade auch ein Freeware-Game, da kann man es noch eher machen vielleicht und das würde nicht als Werbung gelten. Ansonsten würde ich mich, glaube ich, rückversichern bei der Schulleitung, ob das okay ist.
Ja, spannend. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage als Ausblick. Wie geht's denn jetzt weiter? Also die Situation ist ja echt eine ganz spannende. Das Spiel, wie gesagt, im Oktober letzten Jahres veröffentlicht worden. Du hast schon gesagt, man muss immer noch ein bisschen gucken, wie es jetzt eigentlich tatsächlich läuft. Aber man kann ja schon absehen, zumindest es kommt ja richtig gut an bei denen, die es gespielt haben. Jetzt noch die DCP-Nominierung. Ne? Mal gucken, was dann dabei so rauskommt. Es fühlt sich ja an wie das Ansetzen zum Überholen, wohin auch immer. Ist es so, dass du schon bereits an dem nächsten Spiel herumtüftelst oder sagst du, hey Leute, ne, wie sagt man, thanks for the, also war schön hier, aber ich bin jetzt wieder Lehrer. Oh Mann, ja. Ey, wie sieht's aus?
Naja, das wäre natürlich spannend, jetzt am neuen Projekt zu arbeiten und generell, weil ich ja so ein kreativer Mensch bin, sage ich auch hier niemals nie, aber nach der langen Zeit, und ist auch gerade, du hast es ja vorhin gesagt, ne, ich habe so viele Hüte aufgehabt die letzten Jahre und ich genieße es total, nur zwei zu tragen momentan, nämlich den Lehrkrafthut und den Papahut oder Familienvaterhut, wie auch immer, und werde es auf jeden Fall erstmal beibehalten. Und ich bin jemand, in dem immer Ideen brodeln. Also ich habe gestern zum Beispiel mal wieder einen kleinen Prototyp für irgendwas gebastelt, einfach nur, um was zu tun. Aber ich würde jetzt nicht sofort in ein nächstes Projekt gehen, einfach nur, weil ich das Private momentan priorisieren möchte.
Kleine Frage, jetzt habe ich gelogen, habe doch noch eine kleine Frage, es interessiert mich einfach. Gibt's denn ein Spiel, das dir sofort einfällt, wenn ich sage, das hast du zuletzt gespielt und es hat irgendwas mit dir gemacht? Vielleicht so, wie es mit den Menschen da draußen was anstellt, wenn sie Prim spielen?
Voll schwierig. Wenn man ein Spiel entwickelt, ich hatte sehr wenig Zeit, selbst zu spielen,
habe ich
gesagt. Es gibt jetzt ein paar Spiele, auf die ich mich sehr freue. Zum Beispiel heute ist Old Skies erschienen, auch so ein
Adventure. Tatsächlich, ja.
Und darauf freue ich mich, weil ich die Demo schön fand und weil der Dave Gilbert so eine Art hat zu schreiben, die mich immer mitnimmt. Also da, die Demo hat mich schon auf jeden Fall auf eine gewisse Weise berührt, muss ich sagen. Das macht er toll, dass er Figuren, wie er Figuren einführt. Und da freue ich mich sehr drauf, das zu spielen.
Toll, guck mal. Da haben wir den Leuten gleich zwei Empfehlungen mitgegeben. Prim natürlich und das auch noch Old Skies. Da geiere ich auch schon drauf rum. Lustigerweise, ohne Witz, das kann natürlich jetzt kein Mensch nachprüfen, aber warum sollte ich lügen? Die Mail von Steam, hallo, ne, das ist jetzt übrigens verfügbar, ist mittlerweile direkt unter unserer E-Mail-Konversation gelandet. Ist für niemanden interessant, die Info, aber ich dachte mir zum Abschluss nochmal ein kleines, ne, kleine schöne Beobachtung von mir an dich.
Sehr schön.
Toll. Sehr gut. Du, ohne Witz, ich drücke die Daumen für die Nominierung. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja sogar dort auf den Festivitäten. Ich werde zum ersten Mal auch dort sein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich drücke wirklich alle Daumen und danke dir für deine Zeit jetzt.
Ich freue mich, dich zu sehen. Ich werde da sein und ich drücke dir ebenfalls die Daumen.
Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, vielen Dank. Also, gerne. Bis in Berlin dann.
Tschüss.
So Leute, damit sind wir am Ende unseres kleinen Marathon-Sonderfolgen-Stückchens angekommen. Ich hoffe, euch hat das toll gefallen. Mir auf jeden Fall. Ihr habt diese Gespräche sehr genossen und jetzt hier bei der Produktion der Folge auch überall nochmal reingehört. Ich mochte das wirklich sehr. Ich fand das toll, all diese Stimmen hier zu versammeln, auch gerade zu diesem Anlass und auch gerade, weil, glaube ich, viele Menschen da gar nicht drauf kommen, die Nominierten einfach mal zu fragen, wie es ihnen so geht. Und man fragt ja normalerweise dann die Gewinnerinnen und Gewinner, wie es so war. Aber ich habe mir gedacht, nö, mache ich jetzt mal so rum und ich bin damit sehr glücklich. So, ich hoffe, ich habe euch was Gutes getan. Ich wünsche euch eine ganz fantastische Woche. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr von all dem Kram hier wollt und diese Arbeit unterstützen und belohnen wollt, dann denkt doch gerne über ein Abo bei OKCOOL nach, könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen, da ist euch niemand böse. Im Gegenteil, wir halten euch die Podcasts warm. Und bis dahin bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wie in meinem Lieblingssport, den ich ja eben noch selbst ausgeübt habe, man sozusagen zu sagen pflegt, Achtung, der kommt lang, Bananenflanke, mit lieben Grüßen. Euer Libero, Schatz auf der Nummer 7 bis 12. Tschüss!